Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind die Würfelveteranen, dein Mitmach-Podcast rund ums Thema Rollenspiel mit Conny.
Hallo!
Und mir, Benny. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben zwei Gäste. Ladies first, wir haben die Steffi hier.
Hallo!
Und den Aaron.
Hallo zusammen, ich mache auch mit.
Dies ist Folge 10 im Zeichen der Freundschaft.
Und bevor wir damit anfangen, unseren lieben Gästen ein paar Fragen zu stellen, wenden wir uns doch unserer Kategorie letzte Woche im Rollenspiel zu. Wir haben jetzt den großen Vorteil, dass die Steffi aus der fernen Schweiz, fern der EU, zu uns gereist ist und Urlaub bei uns macht und wir dann auch die Chance haben, viel am Tisch zu spielen. Das haben wir direkt genutzt und Benny hat ein liebgewonnenes Rollenspiel, was er selber sich ausgedacht hat und was wir vor einem Jahrzehnt mal gespielt haben, wieder ausgekramt und da sind wir jetzt in einem neuen Abenteuer.
Ja, das Spiel ist getauft Katasugi, der Speer des schwarzen Lotus und wie man vielleicht schon hört, ist das Ganze so ein bisschen an so ein asiatisches Setting angelehnt, aber als gut eingefleischte Deutsche haben wir überhaupt gar keine Ahnung damals gehabt und sehr viele Begriffe klingen einfach dann nur asiatisch und deuten irgendwas ganz Schlimmes und man darf das eigentlich keinem so weitersagen. Das Ganze ist inspiriert von klassischen Martial Arts Filmen und demnach nimmt jeder Spieler auch die Rolle eines Charakters ein, der für eine klassische Gruppierung von Personen in so einem Martial Arts Film steht, ob das jetzt irgendein besonderer Kampfkünstler ist oder ob es jetzt irgendwelche Ninjas oder Samurais sind. Das ist alles wild durcheinander gemischt.
Ja, wir sind uns da nicht zu schade, die ganzen Stereotypen einfach rauszuhauen.
Genau.
Und zu nutzen.
Und da ist dann auch egal, ob das eine Japan und das andere eigentlich China ist und das nächste Korea und etc., sondern das wird dann alles einfach zusammen in den Mixer geworfen und am Ende kommt Katasugi raus.
Ich habe ja schon die erste Staffel quasi mitgespielt, aber ihr zwei habt ja jetzt gerade das Vergnügen, da mit dabei zu sein. Wie gefällt es euch bisher?
Ja, es ist auf alle Fälle eine interessante Abwechslung zu den Rollenspielen, die wir sonst immer spielen. Von den Regeln ist es auch etwas freier. Die Werte, sage ich mal, die sind vor allen Dingen dann für den Kampf relevant und so alles, was drumherum passiert, das passiert eben in der Erzählung. Und ich weiß nicht, wenn man Shogun gesehen hat oder andere Serienfilme, die dann so ein bisschen asiatischen Einschlag hat, dann kann man sich da ganz gut vorstellen, wie da die Papierwände auf und zu gemacht werden und dann die Würdenträger da im Geheimen inspirieren. Aber auf unserer Charakterebene kriegen wir nicht so viel davon mit.
Was mit dir, Steffi? Wie hast du das Ganze erlebt?
Ich fand es auch sehr interessant, weil es mal ein anderes Setting ist und wir in einem anderen Land auch spielen mit sehr, sehr viel Kultur. Und ich glaube, es gibt fast kein Land, das so viele Kampfsportarten hervorgebracht hat wie diese Region. Und darum finde ich das besonders spannend. Wir spielen das hier auch ein bisschen Fantasy-lastig. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Das sind diese Kämpfer, die auf Dächer fliegen und von Baum zu Baum springen können. Bislang konnte ich das noch nicht ganz ausleben, weil mein Kopf mich da noch ein bisschen blockiert. Aber es macht schon sehr viel Spaß.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, dass wir da sehr fantasy-lastig sind. Ich meine, wir sind durch einen Wald gegangen und hatten auf einmal mit einer Riesenkrabbe zu tun und mit seltsamen Pilzmenschen und Geistern, die dich verfolgt haben und sowas alles. Also, das ist ja der Fantasie wirklich keine Grenze gesetzt. Was hat euch bisher am besten gefallen?
Ah, da gibt es ganz, ganz viele Szenen, die mir sehr gut gefallen haben. Was mir jetzt am allerbesten gefallen hat.
Oder was ist dir am besten in Erinnerung geblieben? Was fandest du am lustigsten? Was fandest du am blödsten irgendwie? Wo hattest du eine besondere Emotion?
Ich glaube, das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich fand den Kampf, den wir im Schlafzimmer hatten, ziemlich lustig. Als wir da von irgendwie 6 bösen Ninjas angegriffen wurden, wir aus dem Schlaf gerissen wurden und dann schnell reagieren mussten. Ich konnte mir im Kopf dieses Gewusel nur so vorstellen. Ich konnte in dem Moment mit 2 Pfeilen schießen. Du hast 2 Schwerter geführt und Aarons Charakter hat auch eine sehr coole Kampftechnik. Und diese Mixtur mir vorzustellen, wie das in diesem Zimmer abgegangen sein muss. Und dann kommt noch der wütende Schankbesitzer hoch, der sehen will, was da los ist, weil es natürlich nicht leise abläuft. Das war schon sehr lustig.
Das stimmt. Was war für dich, Aaron, ein emotionaler Moment, egal in welche Richtung?
Ja, also dazu muss ich vielleicht ganz kurz ein bisschen ausholen. Die coole Kampftechnik, die Steffi da erwähnt hat. Ich spiele einen Drunken Boxer und der ist auch völlig, wie das Klischee ist, nicht nur so, dass er sich halt torkelnd bewegt, sondern dass er Power-Ups dadurch bekommt, dass er was trinkt. Und es gibt eben Gelegenheiten, die vom Meister gegeben werden, dass er sich dann auch im Rahmen des Kampfes versorgt mit mehr Alkohol und das dann entsprechend noch mehr ausleben kann, wie er dann den Angriffen ausweicht, indem er sich dann vornüberbeugt, weil ihm gerade schlecht ist, oder er dann in fließenden Bewegungen um den Gegner herum liegt. Das ist sehr schön zum einen, und zum anderen ist der ja imposanteste Moment vielleicht, dass wir in unserer Queste auf der Suche nach einem ja Großmeister-Turniergewinner gewesen sind, mit dem sich mein Charakter dann ein bisschen angestachelt durch den Charakter, den Conny verkörpert, dann auch mal mit dem angelegt hat und gar nicht so schlecht abgeschnitten hat gegen ihn.
Das war auch meine Lieblingsszene. Da wollte ich deinen Charakter nämlich einfach gnadenlos in die Scheiße reiten und fand das super lustig. Jetzt diesen Ostdrachen hieß er und war vor 30 Jahren, hat er an einem großen waffenlosen Kampfturnier gewonnen und ist ein großer, bekannter Meister der Insel, auf der wir spielen. Ja, das fand ich schon witzig, den gegen dich aufzustacheln und dich gegen ihn, und dass es dann wirklich zur Auseinandersetzung gekommen ist. Aber ich muss sagen, mein Charakter Haru heißt er, der hat dich ja dann auch angefeuert, ne, und unterstützt und hat ja auch noch dann Alkohol vorbeigebracht mitten im Kampf, damit du da deine Power-Ups noch bekommst und noch ein bisschen fähiger wirst. Das hat schon alles sehr viel Spaß gemacht. Benni, was war dein, du bist der Spielleiter, was war dein schönster Moment? Was sagst du zu unseren Charakteren? Hast du dir gedacht, oh mein Gott, was ist da wieder bei rumgekommen?
Nee, das habe ich mir überhaupt nicht gedacht. Ich finde es sehr schön, dass wir eine bunte Mischung haben, dass ihr von euch auch wieder gesagt habt, nee, wir wollen jetzt nicht alle Ninjas zum Beispiel sein oder so.
Obwohl die coolsten sind.
Sondern, dass jeder eine andere Personengruppe quasi darstellt.
Ja, aber vielleicht sagst du noch kurz, wer von uns was spielt, weil wir wissen jetzt, dass Aaron einen Drunken Master spielt, einen Drunken Boxer, aber zu unseren beiden Charakteren, zu Steffis und meinem, ist jetzt noch nichts gesagt worden. Dann sitzen nämlich alle da so und sagen, ja, okay, gut, keine Ahnung.
Es gibt 5 Kampfschulen, die nach den 5 taoistischen Elementen benannt sind. Feuer, Erde, Wasser, Metall und Holz. Und jede dieser Kampfschulen stellt eine besondere Art des Kampfes dar. Und ich hatte direkt gesagt, jeder von euch ist von einer dieser Kampfschulen. Und ihr durftet dann selber bestimmen, welcher Stil diese Kampfschule hat. Und die sind auch so ein bisschen, dass sie so eine Art heiligen Tempel haben und eine Stelle, wo die wohnen und trainieren, dass man sich das so ein bisschen wie so ein Shaolin-Kloster vorstellen kann, auch angelegt. Wir haben dann vom Tempel des Wassers jene, die den Stil des Drunken Boxing pflegen und wahre Drunken Master sind. Und dann haben wir vom Tempel des Feuers unsere... Jetzt musst du mir gerade noch mal mit dem Begriff helfen. Ich glaube,
Kyudo,
genau. Das ist das traditionelle Bogenschießen in Japan. Da haben wir halt die besten Bogenschützen des Landes. Der Charakter von Steffi heißt Shiko. Und dann haben wir noch beim Metalltempel die Samurai. Und Conny hat es mir dann direkt schwer gemacht, weil sie hat sich dann entschieden, ja, ich gehöre eigentlich nicht mehr dem Tempel an, sondern ich bin Ronin und in Missgunst geraten und musste den Tempel verlassen.
Ey, ich möchte dazu betonen, ich habe gesagt, ist es auch in Ordnung, wenn ich einen Ronin spiele, der von der Kampfschule weg jetzt ist, sonst spiele ich wieder Ninja. Und dann hast du gesagt, ist okay. Sonst hätte ich einfach wieder die coolste Klasse gespielt, aber die wollte ich für unsere beiden anderen übrig lassen.
Ja, was dann keiner wollte.
Ja.
Nein. Ja, aber was ist der schönste Moment für mich? Der schönste Moment für mich ist natürlich auf jeden Fall, das geht natürlich an unsere 2 Gäste immer so ein bisschen vorbei, die Bezüge auf die erste Staffel so gesehen und dann immer wieder Elemente daraus auftauchen zu lassen oder Personen, die jetzt 30 Jahre älter sind und da immer so Anspielungen zu machen. Das ist dann natürlich nur so eins zwischen mir und Conny, aber das gibt auch einen gewissen Flair und Witz in die Sache, und ich hoffe, dass ihr euch da nicht irgendwie so ganz ausgeschlossen fühlt bisher.
Ich finde, tatsächlich macht das die Welt noch ein bisschen eingelebter, sage ich mal. Also ja, Steffi und ich haben jetzt diese Referenzen nicht, wobei ihr uns ja kurz abgeholt habt, was damals passiert ist, und auch innerspielisch so ein bisschen klar geworden ist, was zumindest überliefert ist von den vor 30 Jahren. Der Kampfkunstmeister, gegen den mein Charakter angetreten ist, der war ja auch jemand, der da vor den 30 Jahren, wo die erste Staffel wohl gespielt hat, aufgetreten ist und sich seinen Titel erworben hat. Von daher ist es irgendwie, ja, einer von uns hat es, glaube ich, The Next Generation genannt. Und ich glaube, das Feeling kommt ganz gut rüber, auch für uns, die wir das dann nicht unbedingt, oder was heißt nicht unbedingt, die wir es nicht live miterlebt haben, wie die erste Staffel gelaufen ist.
Und ich muss dazu sagen, ich habe halt auch einfach 80% vergessen. Das heißt, die sind gar nicht so außen vor, weil ich mich da doch auch mehr bei den zwei in einen reihe als bei dir, der du noch sehr viel im Gedächtnis hast. Bei mir ist das immer eher so, ach, war das so? Ja, vielleicht.
Ja, das Schlimmste für mich ist aber an dieser Season, dass ich mir die Namen von Haru und Chico in der falschen Reihe aufgeschrieben habe und jedes Mal die falschen Spieler anspreche. Es ist einfach, wir haben so eine feste Sitzordnung am Tisch und ja, ich habe mir die Namen nicht passend zu der Sitzordnung aufgeschrieben und gucke dann jedes Mal auf meinen Notizzettel so, wie hießen nochmal die Charaktere, und dann nehme ich immer den falschen Namen.
Außerdem möchte ich jetzt auch bitte, dass du noch den Namen von Aarons Charakter erwähnst, weil den hast du bisher nicht erwähnt. Das finde ich ein bisschen unfair von dir.
Ja, weißt du, woran das liegt?
Dass du dir nicht merken kannst, wie er heißt.
Genau, weil ihr habt euch ja nicht einfach irgendwelche Pseudonamen ausgedacht, wie in der ersten Staffel, sondern ihr seid ja diesmal hingegangen und habt viel ChatGPT gefragt und dann sogar richtige Bedeutungen hinter den Namen gehabt.
Ich weiß den Namen trotzdem. Sein Name ist Nihonshu.
Nihonshu Senshi, um genau zu sein. Alle, die Japanisch ein bisschen mehr können, sorry. Im Prinzip, das Nihonshu steht allgemein für Alkohol oder für japanischen Alkohol und Senshi so für Krieger, Kämpfer. Also er ist der Alkoholkrieger, weil er Drunkenboxer ist.
Ich glaube, so kommen doch immer die besten Namen zustande, oder? Ich brauche einen Namen. Was haben wir auf dem Tisch stehen? Chio. Chio-Chips. Also sein Name ist Chio.
Viele Animes funktionieren ja auch so, dass da ganz wild in deutschen Begriffen da gewütet wird. Also von daher fühle ich mich da jetzt nicht schlecht mit.
Und wir spielen, um Spaß zu haben und nicht um asiatische Kultur zu vorbeirornen, sondern das soll schon mit dem möglichsten Respekt, den wir da haben, geschehen. Ich denke, das kriegen wir ganz gut hin.
So, damit wir euch beide aber auch mal ein bisschen besser kennenlernen, würde ich mal sagen, gehen wir mal über. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Aber als allererstes fragen wir natürlich, wie lange macht ihr denn jetzt schon Rollenspiel und wie seid ihr überhaupt zum Rollenspielen gekommen?
Also, ich musste da wirklich ein bisschen weit zurück überlegen und bin so ungefähr auf 13 Jahre gekommen, wenn ich da das Rollenspiel auch im Internet, jetzt bloß nicht falsch verstehen, da war ich früher in einem Buchforum. Und wir haben da über verschiedene Bücher und Charaktere gesprochen und haben diese Charaktere verkörpert und quasi die Bücher weitergeführt oder die Geschichte ein bisschen umgeformt.
Genau, Forenrollenspiel haben wir da betrieben. Genau. So haben wir uns auch kennengelernt.
Genau, und so richtig zum Rollenspiel, also Pen and Paper Rollenspiel, bin ich durch euch beide, dass ich euch besuchen gegangen bin und zu euch nach Hause gekommen bin und ihr mir die DSA-Regeln erklärt habt. Und da habe ich meinen allerersten Charakter auch erstellt. Da haben wir am Tisch gespielt und da habe ich das erste Mal Pen and Paper Rollenspiel Luft geschnuppert.
Ja, wir haben dich ganz hart eingeführt. Erstmal mit das schwarze Auge. Erstmal 2 Tage Charakter machen. Wer das überlebt, der ist bereit. Der hat Leidenschaft. Leidenschaft.
Nee, es war wirklich gut. Ihr wart sehr geduldig mit mir und ja, es lief wirklich gut. Ich hatte sehr großen Spaß dabei.
Und wir haben dann ja danach die Zeit genutzt, um weiter online sehr viel Rollenspiel zu machen. Und du bist ja auch ein großer Teil unserer Online-Rollenspielgruppe, damit wir auch über die Grenzen hinaus noch miteinander spielen können in der Woche.
Ja, das finde ich auch sehr schön, dass ihr das so eingerichtet habt. Das schätze ich sehr, weil ich genieße die Spielabende, die wir haben.
Ja, das freut uns. Wie ist das bei dir, Aaron? Genießt du auch die Zeit mit uns?
Ja, doch, das ist schon ganz okay. Nee, also ich spiele natürlich gerne mit euch. Ich spiele ja auch schon ein bisschen länger mit euch, so als kleiner Übergang zu der Frage. Ich habe so etwa in der Uni-Zeit, als ich zu studieren angefangen habe, mich mal umgeschaut, weil ich gedacht habe, studieren, das ist jetzt vielleicht die Zeit, wo man so intensiv Rollenspiel macht. bin dann über einen Club gekommen und bin dann letztlich Benny und noch einem Freund, der damals noch mit unterwegs war, ja, in Kontakt getreten. Und dann haben wir das später weiter auch ausgeweitet. Und dann habe ich ja auch angefangen, mit dir und anderen Rollenspiel zu machen, Conny. Und ja, worauf ich eigentlich da hinaus möchte, ist, unser Leben hat sich in der Zeit weiterentwickelt. Das ist jetzt schon gute, sagen wir, 20 Jahre her, dass dieses Ereignis gewesen ist. Und unsere Leben haben sich natürlich weiterentwickelt und wir sind jetzt natürlich irgendwo im Berufsleben und haben da zeitlich nicht mehr so viel Zeit, wie wir das früher hatten, spielen nicht mehr bis tief in die Nacht am Wochenende, spielen schon auch am Wochenende, aber dadurch, dass wir auch manche Wegzüge hatten und jetzt die Steffi mit dabei ist, die eben in der Schweiz sitzt, ist in der Woche das immer ganz gut, wenn wir eben auch online Rollenspiel machen, da mit unseren Charakterbögen direkt am Computer oder vielleicht ausgedruckt, ich hab sie ja am Computer. Und dann Roll20 benutzen und andere Tools, um dann diesen ganzen logistischen Würfelanteil und Kartenanteil und sowas damit zu machen. Das vor 20 Jahren war nicht das erste Mal, dass ich Rollenspiel gemacht habe. Tatsächlich insgesamt spiele ich so, je nachdem, was man als zählt, seit 25 bis 30 Jahren Rollenspiel. 30 Jahre, wenn man jetzt so Diablo und Baldur's Gate und sowas am Computer mit berücksichtigt, wo man natürlich nicht ganz so frei ist, was man genau spielt. Klar, man kann seine Klasse spielen, aber die Story ist natürlich vorgegeben, ist ja ein Computerspiel und man kann innerhalb gewisser Grenzen da agieren und sich den Charakter so weit zurechtlegen. Das ist natürlich am Tisch mit Pen und Paper noch etwas weiträumiger, dass man da noch mehr, ja, von sich selbst einfließen lassen kann. Das hatte ich dann auch kurz nachdem, Anführungszeichen, ich dann die Computerrollenspiele gemacht habe, mit Freunden aus der Schule probiert. Wir haben da D&D angefangen gehabt und hatten da ein paar Dungeon-Crawl-Abenteuer gespielt. Die waren jetzt natürlich sehr einfach, sage ich mal, aber ja, hat trotzdem Spaß gemacht. Und wie gesagt, dann bin ich irgendwann an die Uni gekommen und habe gedacht, oh, jetzt kannst du auch nochmal richtig Rollenspiel machen. Und bin
bist dann zu DSA übergegangen.
Ja, genau. Und anderen Systemen, wir probieren ja auch viel Neues aus.
Das stimmt. Ja, also wir haben ja erfahrene Hasen bei uns sitzen, die jetzt auch schon lange mit uns gemeinsam spielen. Die Folge heute ist ein bisschen anders. Und zwar wird es darum gehen, dass wir euch einige Fragen stellen, die ihr uns beantwortet. Ihr da draußen seid auch gerne alle dazu eingeladen, diese Fragen auch für euch selber zu beantworten und uns auch gerne Rückmeldungen zu schicken mit euren Antworten. Und ich würde sagen, wir starten mit unserer ersten Kategorie. Das sind die philosophischen Fragen. Steffi, was glaubst du, warum erwachsene Menschen überhaupt Rollenspiele spielen?
Ich glaube, dass erwachsene Menschen gerne Rollenspiele spielen, die dies machen, um einfach mal aus ihrer Alltagsrolle rauszukommen. Mal etwas anderes zu sein, was man im Alltag sein muss. Mama, Papa, der nette Nachbar von nebenan oder im Büro der Chef. Im Rollenspiel kann man einfach mal was anderes sein. Man kann ein Magier sein, man kann ein Bösewicht sein, man kann jemand sein, der etwas bewirkt, was man vielleicht im Leben nicht so leicht erreichen kann. Und das finde ich eine sehr befreiende, schöne Art. Darum glaube ich, ist das etwas, das Menschen gerne tun und mehr machen, als sie eigentlich denken.
Wie siehst du das, Aaron?
Also dem Realitätsfluchtgedanken, dem schließe ich mich da schon an. Wenn ich über die Frage nachdenke, denke ich auch so ein bisschen in die Richtung von wegen, wer würde Rollenspiel machen, warum würde jemand ausgerechnet Rollenspiel machen. Für mich ist es so, ich bin damit groß geworden, ich bin jetzt erwachsen und mache es weiter, weil das ein liebgewonnener Teil meiner Freizeit ist, ein liebgewonnenes Hobby. Ich glaube, das geht vielen so. Ich glaube, wenn man andere Hobbys hat, die vielleicht so in die Richtung gehen, schauspielerisch, improvisierungsmäßig, dann kommt man da auch noch relativ schnell hin. Also die Leute, die so alt sind wie ich, die haben bestimmt auch Bekannte, die mal Rollenspiel gemacht haben oder immer noch Rollenspiel machen, sodass das kein komplettes Nischenhobby ist und die vielleicht auch mal neugierig sind und sich das zumindest ansehen wollen und dann vielleicht dazu übergehen, das dann auch regelmäßig zu machen oder dann eben ja sagen, okay, ich habe es jetzt mal ausprobiert, ist nichts für mich, was ja auch völlig in Ordnung ist. Für mich ist das eben so die Art und Weise, wie man seine Freizeit gestalten möchte und wenn man eben Spaß an diesem Geschichten erzählen, Geschichten erleben, Geschichtscharaktere verkörpern hat, dann ist Rollenspiel wohl etwas, womit man dann seine Freizeit durchaus verbringen würde.
Du bist aber ja auch ein sehr brettspielaffiner Mensch, der auch super gerne Brettspiele spielt. Wie ist das dann mit dir in Bezug auf Pen-and-Paper-Rollenspiele? Hast du dann auch so dieses, es ist eben auch ein Spiel und es gibt Spielmechaniken und ich finde auch einfach interessant, diese Art von Spiel zu spielen, mit seinen Mechaniken, die zu benutzen, um Probleme zu lösen, die der Spielleiter mir gibt. Ist das auch noch irgendwie so eine wesentliche Sache für dich?
Ja, durchaus. Also ich komme ja, wie gesagt, aus der Computerspielecke. Da muss man ja schon seinen Charakter irgendwie so steigern, dass das im Spiel Sinn macht, dass man die Herausforderungen im Spiel bewältigen kann. Und dementsprechend spiele ich auch mein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ich mag es, kompetente Charaktere zu haben. Nicht, weil ich der Beste in irgendwas sein möchte, sondern eben, weil ich ja auch möchte, dass ich die Gruppe darauf verlassen kann, dass mein Charakter als der Heiler die Gruppe gesund halten kann oder mein Charakter als der, ja, keine Ahnung, als das Face irgendwie vertreten kann oder als Wildnisführer dann irgendwie durch den Dschungel bekommt. Mhm.
Wie ist das bei dir, Benny? Dass wir auch die Fragen so ein bisschen mit beantworten.
Ja. Wollte ich fast von selber schon drauf kommen. Bei mir ist es ja so, dass ich das ja eher so sehe, dass ich als Jugendlicher, würde ich es mal nennen, mit dem Rollenspielen angefangen habe und dann ja über die Zeit des Spielens erwachsen geworden bin und das einfach so ein Reinwachsen in die ganze Sache war. Ist ja ein bisschen anders als bei Aaron, der ja dann schon vor 25 Jahren, wie alt warst du da, 45?
Wow.
So ähnlich, ich gehe jetzt bald auf die 45 zu, in ein paar Jahren, also.
Frech! Frech! Erinnert euch daran, wer hier der nette Host ist und wer hier der Bad Host ist.
Nein, ich wollte gerade nur nochmal mein mathematisches Genie zeigen, weil wenn wir Deathward spielen, dann ist Aaron der den Schaden ausrechnet von den Würfeln, weil ab einer gewissen Uhrzeit, da funktioniert Mathe irgendwie nicht mehr, obwohl das einfaches Plus- und Minusrechnen ist.
Ja, zu mir mehr. Ich habe einen naturwissenschaftlichen Hintergrund und seit der Grundschule bin ich eigentlich ganz gut im Rechnen und offenbar wird darauf dann zurückgegriffen, bevor der Taschenrechner ausgepackt wird.
Ja, ganz gut ist untertrieben. Aaron ist unser am Tisch sitzender Taschenrechner und Wahrscheinlichkeitenberechner. Das ist immer sehr hilfreich für alles. Ich finde, Rollenspiel gibt einem eben auch noch die Möglichkeit, einfach seine Kreativität auszuleben, auf eine andere Art und Weise als jetzt Bilder zu malen oder Gedichte zu schreiben oder Texte zu schreiben, sondern eben in diesem Umfeld. Ich finde es großartig, dass es so ein soziales Spiel ist, dass man einfach auch was mit seinen Freunden zusammen machen kann. Weil ganz ehrlich, ich finde immer Hobbys, die du mit deinen Freunden gemeinsam hast, sorgen dafür, dass die Freundschaft viel besser existieren kann. Weil meine ganzen Freundinnen, die jetzt kein Rollenspiel machen, wann höre ich die mal? Einmal im Monat vielleicht, weil man doch sonst so viel mit seinem Leben zu tun hat. Und euch höre ich jede Woche dreimal. Da ist man viel mehr in dem Leben des anderen involviert. Weil bevor wir anfangen zu spielen, immer ist, wie war dein Tag? Wie war die Woche bisher? Wie hast du das Wochenende verbracht? Oh Mann, morgen ist schon wieder Montag. Da wird immer noch mal geredet und jeder hat die Möglichkeit, Dinge, die einen bewegen, auf den Tisch zu bringen, dass das angesprochen wird. Und manchmal spielen wir dann auch nicht, sondern wenn jemand jetzt wirklich irgendwie ein Problem hat, dann reden wir darüber. Das, finde ich, ist auch einfach noch eine große soziale Sache, die im Hintergrund auch noch sehr stark passiert. Aber um die Frage nicht tot zu reiten, gehen wir mal zur nächsten Frage über. Hast du mal etwas durch Rollenspiel gelernt, was dich im Alltag wirklich weitergebracht hat? Steffi, ich gehe wieder zu dir, weil du jetzt am längsten nichts gesagt hast.
Alles gut. Diese Frage muss ich ein bisschen umfassend schreiben. Ich glaube, allgemein durch Rollenspiel habe ich mehr Ruhe in hektischen Situationen gefunden. Also ich kann gefährliche Situationen, da geht es um unangenehme Gespräche mit dem Chef, unangenehme Sachen mit Kunden, kann man irgendwie ein bisschen leichter an sich rangehen lassen, wenn man das aus einer entfernten Perspektive betrachtet, was man beim Rollenspiel machen lernt. Und dadurch habe ich das Gefühl, habe ich mehr Ruhe bekommen, wenn ich in solche hektische Momente reingerate.
Das ist eine tolle Sache. Hast du da auch was, Aaron?
Ja, ich denke schon. Jetzt, wenn man sagt Rollenspiel, könnte man natürlich denken, okay, wir hatten jetzt im Rollenspiel eine Situation, die so fast 1:1 übertragbar ist auf die Realität. Sowas hatte ich jetzt nicht. Aber was ich schon durchaus hatte mit den wechselnden Meistern, die wir haben und wenn ich mal ganz selten auch meistere, einfach, dass verschiedene Leute verschiedene Perspektiven auf Dinge haben und dem Ganzen etwas mehr Rechnung zu tragen und da eben auch mehr darauf einzugehen, wie andere Leute gerade Dinge sehen, mehr darauf einzugehen können. Was nicht heißt, dass ich jetzt super gut darin bin. Das ist, glaube ich, auch immer noch von Berufswegen etwas, wo ich immer noch mehr dran arbeiten kann. Aber schon dieses unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Arten, wie man an die Sache rangehen kann. Das ist was, was ich dann vom Rollenspiel in meinen Augen dann mitgenommen habe, denke ich.
Bei mir, das ist ganz witzig. Ich habe eine Kollegin, mit der ich sehr viel spreche, und der habe ich dann auch eine Sprachnachricht geschickt, habe ihr was erzählt. Und dann sagte sie mir in ihrer Rückantwort in dieser Sprachnachricht, wie du die Sachen immer erzählst. Du hast immer so eine Erzählstruktur, wenn du irgendwas aus deinem Alltag berichtest. Du weißt ganz genau, was du vorne so weglässt, damit es weiter spannend bleibt und dann viel später erst mir die Informationen gibst, sodass ich aber immer noch gebannt bin und dir weiter zuhöre und ich das immer ganz, ganz spannend finde, wenn du Sachen erzählst. Und dann dachte ich so, ja, weil das ist, was ich ja ständig mache seit 20 Jahren, wo ich so geübt drin bin. Aber ich fand es so interessant, das von ihr zu hören, weil das sowas ist, was ich selber für mich gar nicht gemerkt habe, dass dem so ist. Und dann kommt jemand anderes von außen, der sagt, das ist so. Da weiß ich auch hundertprozentig, dass das vom Rollenspiel kommt. Das fand ich auch witzig, weil ich kurz vorher diesen Fragenkatalog zusammengestellt hatte und dann dachte ich, ach, jetzt weiß ich auch genau, was ich da sagen kann. Wie ist das bei dir, Benni?
Also bei mir ist das so, ich kann da eigentlich nicht viel zu sagen. Ich war schon vorher immer perfekt und bin dann auch durchs Rollenspiel nicht perfekter geworden. Ein Spaß beiseite. Bei mir ist es so, ich bin eine eher in sich gekehrte Person, eine Person, die immer sehr still und dergleichen war. Und das Rollenspiel, glaube ich, hat schon dafür gesorgt, dass sich das etwas geändert hat, dass ich auf jeden Fall etwas selbstbewusster insgesamt bin.
Das ist lustig, dass du das sagst. Ich bin auch eher introvertiert. Bei mir ist es tatsächlich nicht so, oder ich empfinde es zumindest nicht so. Also in der Rollenspielrunde kann ich mich schon einbringen natürlich. Es gibt mal Abende, wo ich mit meinen Kollegen dann vielleicht mal einen Abend lang Rollenspiel mache oder sowas. Wobei natürlich die Beziehung zu den Kollegen ist nochmal eine andere Beziehung wie zu generell Freunden oder auch hier zu der Runde, mit der ich dann sehr viel spiele. Da kann ich schon aus mir herausgehen und eben dieses Rollenspiel machen, aber so andererseits von Berufswegen bin ich dann trotzdem nicht unbedingt durch das Rollenspiel, dass ich sagen würde, okay, deswegen bin ich jetzt irgendwie aus mir herausgehend, sondern das ist dann einfach der Beruf und die Verantwortlichkeiten, die damit kommen, die mir dann sagen, ja, jetzt mach dies und das jetzt und tritt da jetzt mal auf.
Aber vielleicht würdest du dich das ohne Rollenspiel gar nicht trauen.
Will ich nicht ausschließen.
Kann man natürlich immer schlecht sagen, was wie wo stark das beeinflusst. Aber ich meine, das ist jetzt auch nur an der Oberfläche gekratzt, was uns jetzt als erstes eingefallen ist. Ich glaube, wenn man das noch mehr überlegen würde, dann würde man noch viel mehr sehen, was das einem wirklich bringt. Also alle da draußen, Rollenspiel bringt wirklich sehr viel auch für das echte Leben mit sich.
Gibt es denn etwas, das ihr euch im Spiel traut, aber nie im echten Leben machen würdet?
Also ich bin beim Rollenspiel schon ein bisschen mutiger als im echten Leben, weil ich spiele da jemanden, der wahrscheinlich mehr Fähigkeiten hat als ich als echter Mensch. Und ich bin als echter Mensch auch eher zurückhaltend, vorsichtig, beobachtend und scheue den Konflikt ein bisschen, weil ich mag es nicht, wenn Menschen sehr laut werden, weil Menschen können sehr gemein werden, wenn sie emotional werden und damit kann ich nicht so gut umgehen. Aber im Rollenspiel, da bin ich nicht direkt involviert, da bin ich irgendwie Zuschauer und gleichzeitig Spieler. Und wenn mir eine Szene zu emotional wird, kann ich mich immer noch kurz ein bisschen so zurückziehen und sagen, das bin ja nicht wirklich ich. Da steht ja quasi ein Avatar davor und kann mich hinter dem Avatar ein bisschen verstecken und kann dadurch ein bisschen mutiger werden. Ich kann ein bisschen frecher werden. Und das ist schon im Rollenspiel schon ein bisschen spürbarer.
Ich finde auch immer so, dass es dieses ist, man weiß ja, dass es ein Spiel ist und deswegen kann man dann auch einfach mal irgendwelche Dinge ausprobieren.
Absolut.
Weil wenn es dann total schief geht, hat das für einen selber als Spieler ja im Nachhinein keine Konsequenzen.
Außer vielleicht, dass dein liebgewonnener Charakter tot ist.
Ja, eventuell. Ja, das stimmt schon. Aber ich sag mal so, ich glaube, der Aaron ist nicht die ganze Zeit so flirty im echten Leben, wie er im Rollenspiel ist. Sonst würden die Frauen die ganze Zeit hinterherlaufen. Nein, ich mach wieder Spaß. Aber Aaron, was meinst du denn zu der eigentlichen Frage?
Ja, also die Art und Weise, wie man im Rollenspiel auftritt, auch rein von den Szenarien her, denen man dabei ausgesetzt ist, die verleitet einen natürlich auch so, die Probleme endgültiger zu lösen, sage ich mal. Du hast einen Krieger und du hast da den eindeutig Bösen und du hast dann den Endkampf und dann erschlägst du den eindeutig Bösen. Und ja, so konfliktbereit bin ich natürlich in der echten Welt nicht, zum Glück. Also zu meinem Glück wahrscheinlich mehr noch als zu anderen Leute Glück. Davon abgesehen, glaube ich, auch in der echten Welt mit all den Regeln, Regularien, Gesetzen, Gesetzmäßigkeiten etc. bin ich auch weit, ich nenne es jetzt mal autoritätshöriger, als ich das im Rollenspiel bin, wo ich weiß, okay, ich bin jetzt irgendwie Teil der Heldengruppe, ich bin irgendwie moralisch unantastbarer als jetzt irgendwie der korrupte Herrscher, bei dem wir gerade sind und wo wir jetzt irgendwie dafür sorgen müssen, dass die Bevölkerung nicht so sehr drangsaliert wird und da versuchen müssen, alles zum Besten zu wenden.
Ich kann das auch nur sagen, ganz ehrlich, im Rollenspiel bin ich Gefahr, ich lach dir ins Gesicht und im echten Leben bin ich Gefahr, ich lauf von dir davon. Also wirklich, man geht natürlich maximales Risiko im Rollenspiel ein, was man im echten Leben niemals tun würde. Oder ja, dann ist man unverschämt irgendjemandem gegenüber und provoziert eine Prügelei dadurch. Das würde ich im echten Leben niemals machen.
Da fällt mir jetzt direkt zu ein, dein Lieblingsthema, Conny, Horror. Im Rollenspiel musst du dich dem manchmal aussetzen, was trotz alledem unangenehm ist. Was sagst du dazu?
Ja, habe ich kein Problem mit. Vielleicht in dem Moment, weil ich es dann super gruselig finde und ich mich ja so schnell grusel. Aber das ist schon in Ordnung, weil, wie auch Steffi sagte, ich weiß ja, es ist ein Spiel und ich kann mich da auch immer noch mal raus zurücknehmen. Und ich weiß, wenn es jetzt zu schlimm wird, kann ich auch immer noch einfach sagen, ich höre jetzt auf. Leute, ist mir zu gruselig, ich bin raus oder so und dann ist das in Ordnung.
Also das ist jetzt schon inzwischen so, dass du sagst, wenn ich jetzt die Requisite so ein Spiegel auspacke und sage, eure Charaktere müssen jetzt dreimal Bloody Mary in den Spiegel sagen.
Dann würde ich das nicht machen. Bin ich wahnsinnig? Auf keinen Fall. Wie ist es bei dir, Benny? Du hast die Frage noch gar nicht beantwortet für dich.
Ob ich mich etwas traue, was ich mich im echten Leben nicht traue? Auf jeden Fall. Weil es genau dieses ist, was ich sagte. Man kann dann einfach was relativ Willkürliches machen, bei dem man eventuell sogar weiß, dass das schlechte Konsequenzen hat und man deswegen im echten Leben dazu neigen würde, das erst recht deswegen nicht zu tun. Und im Rollenspiel macht es manchmal auch einfach Spaß, dann diese negativen Konsequenzen dann auf sich zukommen zu lassen und alles im Chaos versinken zu lassen und noch mehr Probleme aus einer Sache zu machen, als es notwendig wäre, damit es einfach die Geschichte interessanter ist.
Ja. Nächste Frage. Wenn jemand alle deine Charaktere analysiert, was würde sie über dich als Person herausfinden? Steffi, sie verdreht die Augen und denkt sich, oh Gott, warum ich?
Nein, das habe ich nicht getan. Ich habe gelächelt. Nein, ich glaube, wenn man alle meine Charaktere analysieren würde, würde man herausfinden, dass ich gerne gute Charaktere spiele, die vielleicht sehr oft naiv sind, aber immer freundlich. Meistens. Nein, immer freundlich.
Das stimmt. Glaubst du, dass das so eine Repräsentation von dir selber ist?
Ja, ich glaube, da spielt schon sehr viel mit rein, weil ich mich in dieser Umgebung wohler fühle. Wenn ich freundliche Charaktere spiele, habe ich das Gefühl, Freundlichkeit kommt zurück.
Also du meinst, du spielst gerne Charaktere, die in deiner Komfortzone sind, sozusagen?
Ja.
Wie ist das bei dir, Aaron?
Vorweg, ich habe zu dem, was ich jetzt sagen werde, sicherlich auch Ausreißercharaktere, auch bewusst Ausreißercharaktere, die mich mehr anstrengen zu spielen, die dann aber auch Spaß sind, die zu spielen. Aber ich glaube, wenn man das Gros meiner Charaktere sich anschauen würde, würde man zum einen hoffentlich darauf schließen, also natürlich aus der Eigenperspektive vielleicht anders als aus der Außenwahrnehmung, dass meine Charaktere irgendwie denkerisch unterwegs sind und oder diszipliniert und oder ja irgendwie besonnen agieren und eigentlich auch erstmal versuchen, nett zu sein. Das diszipliniert kann sich jetzt natürlich unterscheiden, je nachdem, ob ich jetzt ein horasischer Magier bin in DSA oder ob ich jetzt ein Krieger von der Kriegerakademie bin. Die sind dann auf andere Weise diszipliniert, aber schon irgendwie, ja, Go-Getter von wegen, es gibt hier eine wichtige Sache, um die müssen wir uns kümmern. Und deswegen fühle ich mich geeignet, auch dazu derjenige zu sein, der sich drum kümmert. Und das mache ich jetzt. Und zum anderen, um nochmal was aufzugreifen, was vorher gesagt wurde, meine Charaktere sind schon so gebaut und entwickeln sich eventuell auch so weiter, dass sie eben die Nische, die sie bedienen sollen, auch gut bedienen. Also man wird jetzt nicht aus meinen Charakteren ablesen, dass ich als Mensch, ich selbst irgendwie naturkundig bin oder sowas, aber dass meine Naturcharaktere gut in der Natur sind und dass meine Handwerkscharaktere gut im Handwerken sind, sowas in der Richtung.
Wie ist das bei dir, Benny? Was sagen deine Charaktere über dich?
Was sagen meine Charaktere über mich? Also ich versuche immer varietätenreich mit meinen Charakteren zu sein, aber ich weiß trotz alledem, dass wenn man es jetzt auf Dungeons & Dragons Klassen runterbrechen würde, die Klasse, die ich wahrscheinlich am häufigsten wählen würde, oder so am ehesten dem entspricht, auf was man da kommt, der Paladin ist. Jemand, der kämpfen kann, Krieger quasi ist, aber zugleich einen speziellen Bezug zu einer Gottheit, Entität, sonst irgendwas hat, die dem Ganzen nochmal was zusätzlich aufsetzt.
Warum ist dir das wichtig? Weil du bist ja im echten Leben nicht wirklich sehr religiös.
Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist einfach so ein Zusatz, der es für mich interessant macht, den Charakter vielfältiger, dem Charakter einfach nochmal ein Zusatzdetail gibt, weil er auf der einen Seite ja quasi ein Krieger ist und auf der anderen Seite dann aber auch dieses religiöse Motiv hat, das sein ganzes Handeln und Denken in gewisser Weise auch steuert oder quasi dann auch konträr kommen kann, sodass dass er dann damit hadert.
Würdest du denn dazu sagen, dass die, also in den Rollenspielsystemen ist natürlich ganz klar gesagt, es gibt die und die Götter, die stehen für die Aspekte, die greifen in die Welt ein, manchmal direkt oder manchmal indirekt, dass diese Absolutheit da noch mit für spricht?
Du meinst jetzt im Sinne, dass die Spielwelten einem die Bestätigung geben, dass es diese Götter quasi wirklich gibt, weil die wirklich was tun, wirklich was handeln, wirklich auf die Spielwelt reagieren und nicht wie bei uns in der Religion, dass sowas Metaphysisches ist und man viele Dinge glaubt, der Natur glaubt, sondern wirklich auf der Spielerseite dieses Wissen hat, diese Götter gibt es wirklich, das sind Entitäten, die was machen.
Genau, in die Richtung geht meine Frage. Jetzt die Echtwelt mal außen vor, ich will da jetzt nichts in die eine oder andere Richtung zu sagen, aber in der Spielwelt bist du halt ein Paladin von Tier oder sowas in D&D und den gibt's mit diesen Aspekten, die er hat, und wenn du dann einen Paladin von Tier spielen würdest oder einen anderen Paladin, dann hast du da eben noch diese zusätzliche Bestärkung darin zu sagen, passt auf, es gibt diese Tempel, es gibt mich, der die Kraft dieses Gottes in gewisser Weise hervorrufen kann. Deswegen missioniere ich euch jetzt in stärkerer oder schwächerer Form dazu, als der Paladin, den ich bin, so aufzutreten.
Also bei mir ist das tatsächlich so, das hilft natürlich in gewisser Weise, wenn man in so einer Spielwelt ist. Aber ich bin genauso, dass wenn man sagt, wir spielen in einem anderen Setting, das mehr an der Realität geknüpft ist, dass ich das dann auch interessant finde, wenn die Charaktere vielleicht dann besonders gläubig sind, obwohl man dann wie in unserer Wirklichkeit nicht genau weiß, ob es dann die Gottheit gibt und die so richtig eingreift und so. Das zeigt sich dann auch, wenn ich Spiel leite, zum Beispiel, da wir jetzt Werwölfe in einem Kreuzzug-Setting spielen, weil warum interessieren mich die Kreuzzüge in gewisser Weise? Weil da ganz viele kämpferische Personen sind, die einen so krassen, starken Glauben haben. Nicht alle, manche haben es ja auch eher aus rein politischen Gründen oder viele auch aus rein politischen Gründen gemacht. Aber dieser Feuereifer, den viele Menschen zu der Zeit hatten, der dann auch sehr negativ geworden ist, ist irgendwie ein interessanter Aspekt, finde ich.
Wo wir bei den interessanten Aspekten sind, würde ich auch einfach mal noch zur nächsten Frage übergehen, nämlich, auch bitte ganz kurz beantworten, damit wir ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Was macht für dich denn einen wirklich interessanten Charakter aus? Was muss ein Charakter haben als Kernsache, dass er für dich interessant ist, Steffi?
Ich finde einen Charakter besonders interessant, der Konflikte hat. Konflikte eben mit seinem Glauben, wenn er etwas tun muss, was gegen seinen Glauben verstößt, oder wenn etwas in seiner Vergangenheit passiert ist, das ihn später wieder einholt, oder wenn er ein körperliches Konflikt hat, also ein Stigma, irgendetwas, das ihn ungewöhnlich macht und in der Welt schwierig macht. Konflikte fördern Szenenbildung und das finde ich interessant.
Also der Charakter muss immer irgendwie ein Problem mit sich bringen, das ihn immer wieder berührt, immer wieder trifft, immer wieder herausfordert.
Genau, ja.
Wie ist das bei dir, Aaron?
So genau kann ich das nicht sagen. Charaktere, wie Steffi gerade genannt hat, die einen Konflikt irgendwo mit sich tragen oder mit sich bringen, ja, die können schon interessant sein. Was ich für mich selbst festgestellt habe, ich finde Charaktere auch interessant, nachdem sie ein bisschen gespielt worden sind und ein bisschen was erlebt haben, sie daran zu messen, was sie alles erlebt haben. Als Beispiel, mein Magier, den ich spiele, der wurde jetzt schon 2-3 Mal irgendwie in ein Spiel verbannt und musste sich da irgendwie rauslösen. Also immer ein anderes Spiel. Aber mittlerweile hat er irgendwie so einen Hang dafür, ist halt so eine Anführungszeichen Koryphäe davon, in Spiele rein zu geraten und sagt dann, hey Leute, wir sind jetzt irgendwie im Spiel, wir müssen jetzt gewissen Regeln folgen und versuchen, da rauszukommen.
Wie ist das bei dir, Benni?
Für mich ist die Heldenreise, glaube ich, letzten Endes das, was dann den Charakter im Vollen und Ganzen dann interessant macht. Dieses, wo ist er hergekommen, mit welchen Schwierigkeiten und wie hat er sich dann bis zum Ende seiner Karriere weiterentwickelt oder bis zum Ende des Abenteuers oder wie man das bezeichnen soll. Und irgendwann diesen Status zu erreichen, dass der quasi auch von sich behaupten kann, dass er ein Held ist und was Gutes geleistet hat.
Ja. Ich kann mich da auf beiden Seiten einreihen. Ich finde es auch gut, wenn die Charaktere direkt schon gewisse Konflikte mit sich bringen im Hintergrund, um da direkt schon eine gewisse Spannung mit ins Spiel zu bringen, aber auch anzunehmen, was die Lebensgeschichte deines Charakters für ihn bereithält und inwieweit ihn das beeinflusst. Ja, sehr schön. Kommen wir zur nächsten Kategorie, persönliche Fragen. Steffi, gibt es etwas, das du beim Spielen immer dabei haben musst? Also irgendeinen Glücksbringer, hast du besondere Würfel, hast du immer ein bestimmtes Notizbuch dabei? Gibt es da irgendetwas, das dich ganz abergläubig vielleicht verfolgt?
Abergläubig würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe durchaus Lieblingswürfel, die passend sind zu den Charakteren, die ich habe. Und die benutze ich schon sehr gerne für die passenden Charaktere. Und ich brauche auch immer irgendeinen Zettel, weil meine Hand muss meistens irgendwas kritzeln oder irgendwas machen. Ich weiß nicht, ich kann mich dann einfach besser konzentrieren, wenn meine Hand in Bewegung ist. Diese beiden Sachen brauche ich auf jeden Fall.
Wie ist es bei dir, Aaron? Du hast doch bestimmt ganz viele Glücksbringer.
Nein, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe quasi das Bare-Bones-Nötigste dabei, den Charakterbogen irgendwie. Ein Würfelset für den Charakter. Ja, ich habe Würfelsets für verschiedene Charaktere. Wobei, wenn ich einen Charakter frisch anfange, dann übernimmt der erstmal temporär Würfel von einem anderen Charakter, bis ich dann denke, den spiele ich länger. Ja, Stift und irgendwie Block und Zettel, um was zu notieren, ist mit dabei. Mindestens die Lebenspunkte oder so. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht, dass ich wüsste, sonst noch große Dinge dabei, die ich als moralischen Beistand brauche.
Wie ist das bei dir, Benni?
Bei mir? Also ich habe keinen speziellen Glücksbringer. Ich bin auch so ein absolut Würfelsammler, dass ich dann auch mehr oder weniger für jeden Charakter ein eigenes Würfelset habe. Und wenn ich neue Charaktere anfange, habe ich genügend Würfel, die überhaupt keinem Charakter zugeordnet sind, die dann genutzt werden. Und wenn die sehr schlecht würfeln, dann überlege ich dann nochmal, ob das die richtige Wahl für den Charakter war und ob man bei der nächsten Sitzung das dann nochmal ändern muss. Kommt dann schon so ein bisschen der Aberglaube Richtung Glücksbringer dann rein, ne?
Ja.
Wie ist das bei dir?
Also, ich habe einen wunderschönen Spielleiterschirm geschenkt bekommen von euch zu meinem Geburtstag, der furchtbar teuer gewesen ist, aus massivem Holz besteht und sehr modular ist, von Wormwood, um hier noch ein bisschen Werbung zu machen. Ja, den muss ich immer mitnehmen, denn der war so teuer, das muss sich lohnen. Deshalb habe ich einen eigenen Rucksack für diesen Spielleiterschirm, weil er sehr, sehr schwer ist und vielleicht auch nicht unbedingt das beste Produkt, um es viel herumzutragen. In meinem Rucksack sind jetzt auch immer Duftkerzen, weil ich das auch wichtig finde, dass man eine schöne Duftkerze entzünden kann, die ein bisschen Aroma im Raum verbreitet. Und da sind Würfel drin und da ist ein Stuhl mit einem Hut für die Würfel, die schlecht würfeln. Die werden nämlich jetzt bei uns immer bestraft auf dem Stuhl der Schande. Außerdem sind da Battle Maps mit drin und Tokens und allerlei mögliche Sachen. Also mein Rollenspielrucksack, der muss jetzt immer mit allem, was man so benötigt. Auch zum Beispiel Inspirationskarten, falls man mal eine Karte ziehen muss, um eine gute Idee jetzt als Spielleiter gerade zu haben.
Und das Schlimme daran ist ja,
dass ich den immer selber tragen muss und Benni mir den nicht abnimmt als fehlender Gentleman.
Das stimmt überhaupt gar nicht.
Stimmt.
Nee.
Doch.
Wie oft trage ich tatsächlich Sachen von dir?
Aber nicht meinen Rucksack.
Den habe ich auch schon ein paar Mal getragen.
Lügenpresse. Was wolltest du sagen? Entschuldigung.
Man muss ja jetzt nochmal dazu sagen, dieser Rucksack mit all diesen Materialien ist ja das, was immer mitgeht. Aber Conny braucht ja dann noch eine zweite Tasche, wo dann Charakterbögen und was modular ist, dann noch alles reingehört oder das Abenteuer und so.
Nee, das passt schon noch alles in den Rucksack. Was nicht in den Rucksack passt, aber zu dem Spielleiterschirm gehört, ist der Würfelturm, weil der passt nicht in den Rucksack. Den muss ich immer extra mitnehmen. Und ich kann meine digitalen Medien, meine Hardware nicht mit in den Rucksack tun, weil ich Angst habe, dass die Magneten zu stark sind von dem Spielleiterschirm und die meine Hardware kaputt machen.
Vielleicht ist mir doch noch etwas eingefallen, was dabei sein muss. Früher mehr als jetzt, aber jetzt ist es trotzdem auch immer schön, ist einfach Knabberkram und da schleppt ihr dann ja auch immer eine Tüte an.
Oh ja, ich will immer, dass es allen sehr gut geht, wenn wir Rollenspiel machen.
Und zum Stuhl der Schande muss man sagen, dass es so Momente gibt, da ist der auch einfach nicht groß genug.
Ja. Oh ja. Da passt eigentlich nur gut ein Würfel drauf. Aber wir haben so viele schlechte Würfel, die bestraft gehören. Aber gehen wir zur nächsten Frage über. Was nervt dich beim Rollenspiel so richtig, Steffi?
Meine Mitspieler. Nein, nein. Nein, absolut nicht. Ich muss sagen, wir haben keine nervigen Mitspieler. Ich habe ja schon viele nervige Mitspieler gehört, aus Hörensagen. Ich bin froh, dass ich keine von denen getroffen habe, weil ja, das kostet schon ziemlich Nerven. Mich nerven, wenn wir online spielen, wenn mein PC abstürzt. Das ist in letzter Zeit sehr oft passiert. Ich weiß nicht warum. Er war einfach aus. Das nervt mich. Vor allem, wenn ich nicht weiß, woran es liegt. Und am Rollenspieltisch ist es noch nie passiert,
dass du abgestürzt bist. Einmal. Oh mein Gott, Steffi ist runtergefahren. Warum?
Zum Glück nicht, weil es sind deine Stühle. Du bist verantwortlich. Nein, am Tisch, es ist noch nie passiert. Es ist mir schon passiert, wenn ich geschäftlich gesprochen habe. Wenn man vom Thema abweicht und unendlich lang über irgendein Thema diskutiert, was sich dann total im Nichts verliert. Das würde mich wirklich nerven, wenn das im Rollenspiel passieren würde. Ist bei uns aber noch nicht passiert. Und ich bin froh drum.
Was ist bei dir, Aaron? Was nervt dich so richtig? Jetzt kannst du es endlich sagen.
Ich greife mal auf, was Steffi gesagt hat, denn ich stimme nicht hundertprozentig zu, dass es noch nicht passiert ist, dass wir mal aus der Atmosphäre, aus dem Rollenspiel ausgebrochen sind und uns über was unterhalten haben. Und das ist auch manchmal schön, wenn man einfach für ein bisschen Auflockerung in der Stimmung sorgt, weil jetzt gerade was besonders lustig ist und sowas. Aber stellenweise kann es mich schon nerven, wenn das dann kein Ende hat. Das nervt mich auch nicht immer. Manchmal passt das einfach, aber manchmal ist es einfach so, okay, wir wollen jetzt ein System spielen und irgendwie kommen wir nicht in den Groove rein. Wir lenken uns immer ab von allem Möglichen. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Was anderes, was mich eventuell mal nerven kann, ist so ähnlich, wenn es dann ganz tief in so Regeldiskussionen reingeht und dann jetzt nicht kurz mal nachgeschlagen wird, was passiert jetzt, sondern wo dann ganz genau ausgebreitet werden muss, ja, aber hier die Analyseregeln für das magische Artefakt an dieser Stelle, die sagen jetzt, Spielfluss, bitte irgendwie Spielfluss beibehalten. Das wäre dann immer ganz gut. Also sowas, wenn man sich darauf freut, dann irgendwie in der Atmosphäre drin zu sein und dann einfach nicht in die Atmosphäre kommt oder rausgerissen wird, das kann unter Umständen mal nervig sein.
Da kann ich euch nur zustimmen. Benni, fällt dir noch was darüber hinaus ein?
Also, da ich heute gute Stimmung habe, was man an schlechten Witzen merkt, will ich jetzt nichts aufwerfen, was die Stimmung so voll kippt, sondern wollte an dieser Stelle sagen, was mich vor allen Dingen als Spielleiter stört, ist, dass ich nicht gleichzeitig essen und reden kann. Weil dann steht da dieser ganze Süßkram und sonst irgendwas dann da so rum. Aber als Spielleiter hat man so viel immer zu beantworten und sonst irgendwas, dass ich gar nicht dazu komme, etwas davon dann zu naschen.
Benni, wenn wir mal ehrlich sind, der Sichtschirm ist nicht dafür da, dass wir nicht auf deine Unterlagen gucken können, sondern dass du die Knabbereien nicht siehst.
Ich wollte gerade sagen, das ist tatsächlich für mich als kleiner Mensch ein Problem. Ich kann da gar nicht drüber greifen über diesen Spielleiterschirm. Ich bin dann auch von der Außenwelt abgeblockt und von den Snacks. Nee, aber eine Sache, die mich nervt am Rollenspiel am meisten, sind so Situationen, wo du mit deinem Charakter versuchst, irgendetwas zu erreichen und du versuchst es und du versuchst es und du überlegst ja tausend Methoden, aber es soll einfach eh nicht funktionieren oder es hat überhaupt keine Auswirkungen, was du alles bestrebt hast zu tun auf das Abenteuer. Das sind immer so Sachen, die mich so richtig nerven. Ihr guckt mich alle so ein bisschen fragend an, wisst ihr, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe auch den Frust dahinter. Man fühlt sich dann ja so ein bisschen als Beifahrer mehr oder weniger. Man hat seinen Charakter im Ring und man macht ein bisschen Schattenboxen, aber man darf nicht den Gegner hauen, sozusagen.
Ja, vor allen Dingen, weißt du, ich mache mir dann super viele Gedanken, was können wir noch alles machen, was können wir probieren, setz da Energie rein und Elan und Leidenschaft auch irgendwie, um diese Sachen voranzutreiben, und dann hat es einfach keine Auswirkungen. Dann fühle ich mich, als ob meine ganze Mühe und meine ganze Arbeit einfach super verschwendet wäre, und das nervt mich dann total. Wenn das klar ist, dann setze ich da erst gar keine Arbeit rein und dann ist das okay. Aber wenn das nicht klar ist, dass es sowieso keine Änderung schafft, finde ich das super nervig.
Ja, jetzt hast du die Stimmung genügend gekippt. Also gehen wir mal ganz tief runter. Was war dir denn bisher am aller unangenehmsten im Rollenspiel?
Dabei soll ich jetzt anfangen?
Ja.
Okay, ich weiß ganz genau eine Szene, und ich werde extra ein Kapitel machen jetzt für das, was ich sage. Ist Triggerwarnung, Gewalt an Kindern. Also alle, die das nicht hören wollen, können einfach das Kapitel weiterspringen danach. Ich mache da extra was rein, dass ihr das überspringen könnt. Aber ich erinnere mich, als wir drei Paria, also Werwölfe Paria gespielt haben, und wir hatten diese Szene auf der, ich nenne es jetzt mal Bluthochzeit, wo diese Hochzeitsgesellschaft gewesen ist und die dann alle im Grunde dem Wahnsinn verfallen sind. Und da eine junge Frau gewesen ist, eine junge Adelige mit ihren kleinen Geschwistern, die wirklich noch Kinder und Kleinkinder gewesen sind und die dann auch dem Wahnsinn verfallen ist und dann mit furchtbarer Gewalt und Grausamkeit da auf ihren kleinen Bruder da eingestochen hat und geschrien hat, verschwinde, du Schlange, du bist nur eine Schlange, oder was auch immer sie da geschrien hat. Da konnte ich mich irgendwie sehr, sehr gut reinversetzen und einfach dieses, dass da so eine junge Frau ist, die ihren Bruder, der ein Kleinkind ist, da absticht und immer wieder auf den einsticht, das fand ich schon sehr grausam. Das war schon so weit, dass ich echt überlegt habe, ob ich nach der Spielsitzung zu dir gehe und sage, Benni, sowas bitte nicht mehr. Ich habe es dann zu dir gesagt, dass ich das fast gemacht hätte, habe aber dann gesagt, aber es hat wirklich sehr geholfen, diese Schrecklichkeit auch dieser Situation und diesen Wahnsinn dieser Situation für mich als Spieler nochmal erfahrbarer zu machen. Deshalb habe ich dann nicht gesagt, das ist bitte sowas nicht mehr, weil das passt da einfach. Aber das war schon sehr unangenehm in dem Moment für mich als Spieler. Was ist mit dir, Steffi?
Ja, ich hatte zum Glück das Glück, solch eine Szene noch nicht erlebt zu haben, wie du sie eben beschrieben hast. Ich weiß halt nicht, vielleicht liegt das einfach an uns Frauen mit Kindern, dass wir da ein bisschen empfindlich reagieren, wenn Kinder in Gefahr sind oder sowas, dass unser Instinkt anschlägt und wir sie beschützen wollen. So eine brutal schlimme Szene hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich kann mich nur an Szenen erinnern, die mir unangenehm waren, wenn Charaktere mich aggressiv angeflirtet haben. Weil dann kommt irgendwie meine innere Blockade und ich kann mich dann selber, also ich bin dann ein bisschen wie paralysiert. Ich weiß dann gar nicht mehr, was ich sagen möchte. Im Nachhinein kommen mir die coolsten Sprüche, aber in dem Moment, wo es wichtig wäre, bin ich einfach blockiert. Und das ist dann manchmal so ein bisschen unangenehm, weil man möchte von der Situation fliehen, aber nicht als Loser, sondern als cooler Abgang. Aber ja, schwierig.
Dann machst du es einfach so wie Benni und sagst, ich drücke ihm noch einen coolen Spruch und dann gehe ich. Und dann lässt du einfach so in der Luft stehen, was jetzt der coole Spruch gewesen ist. Es war einfach nur ein cooler Spruch.
Genau, das geht auch.
Was ist mit dir, Aaron? Gibt es überhaupt unangenehme Situationen für dich?
Ja, durchaus. Ich habe mit den meisten innerspielischen Themen, wo ich dann irgendwie auch so ein bisschen als Beifahrer, also ich war in der Situation, die du geschildert hast, die ich jetzt nicht im Detail wiedergeben werde, war ich mit dabei als Mitspieler und konnte die als Beifahrer miterleben. Und das hat mich jetzt nicht tief schockiert. Das war ein Horror-Setting und entsprechend ist da was Grausames, Horrormäßiges passiert. Und prinzipiell hatten unsere Charaktere da jetzt keinen Einfluss drauf und haben das nur miterlebt und den Horror erfahren, der dabei aufgekommen ist. Also von daher, solche Sachen kann ich ganz gut wegstecken, das ist nicht das Problem. Was mich stört oder aufwühlt, sind tatsächlich dann sehr intensive innerspielische Konflikte, wo mein Charakter auch direkt dran beteiligt ist. Oder Konflikte, die sich aus dem Spiel heraus auf die Runde dann noch mit ausbreiten. Habe ich vor ein paar Jahren ab und zu mal erlebt, fand ich unangenehm. Habe ich ja dann auch länger mit mir rumgetragen und bin damit dann nach Hause gefahren und sowas. Jetzt, was so rein die intensiven innerspielischen Konflikte angeht, da hatte ich so eine Situation, da hat mein Charakter irgendwie einen Mörder gestellt und der war natürlich uneinsichtig. Das war halt ein Adliger, der jemanden getötet hat. Und ja, als Adliger, ja komm, hier, ich bezahle so ein bisschen Schmerzensgeld an die Leute und geht die Sache unter den Tisch. Und mein Charakter hat da dann mal das Gesetz durchgedrückt. Das war dann trotzdem sehr intensiv und hat mich auch aufgewühlt, aber war rein innerspielisch dann. Also da konnte ich dann auch besser mit abschließen.
Ja. Was mit dir, Benni?
Ja, wann wird es mir so richtig unangenehm? Ist eine sehr gute Frage an mich. Ich weiß es gerade gar nicht. Während ihr die Fragen beantwortet habt, dachte ich direkt so, ja, ich weiß, wann es für Conny unangenehm wird. Ich weiß, wann es für Steffi unangenehm wird. Tut mir leid übrigens, dass deine Charaktere auch einfach prädestiniert sind, um dann mal ab und zu dann angeflirtet zu werden, um dann so Leute, die unangenehm rüberkommen sollen, dann auch unangenehm rüberkommen. Und
Ziel erreicht.
Ja, und ja, also ich hätte bei jedem von euch quasi jetzt sagen können, wie ihr die Frage beantwortet. Aber ich habe gerade voll Probleme, die für mich selber zu beantworten.
Dir ist einfach alles egal, komme was wolle, alles war chillig.
Ich bin natürlich auch kein Freund, wenn innerspielische Konflikte dann überbluten und die Leute dann aggressiv, verbal aggressiv, also jetzt nicht wirklich körperlich aggressiv werden, sondern verbal aggressiv werden. Das ist immer sehr, sehr unangenehm. Kann mich da an einige Situationen erinnern mit Spielern, die momentan nicht mehr dabei sind.
Ich glaube, das ist ja dann auch schon extrem unangenehm. Du hast ja doch was gefunden, was dir nicht so gut zuträgt. Aber erinnert ihr euch an einen großen Glückswurf oder Pechwurf, der bei euch noch sehr stark in Erinnerung geblieben ist?
Also ich glaube, Pech hatte ich schon so vieles, dass ich mich gar nicht mehr so dran erinnern kann, was da alles passiert ist. Nee, ich finde Pechwürfe ja eigentlich auch nichts Schlimmes, weil daraus immer interessante Szenen entstehen. Aber jetzt gerade so kann ich jetzt gerade nicht sagen, was an Pech angefallen ist, aber einen, ich sage jetzt mal, herbeigeführten Glückswurf, der mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist, hatte ich mit einer Waldmenschenfrau aus der DSA-Gruppe, die wir hatten. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, gegen wen wir jetzt da gekämpft haben. Es war jemand super, super Böses und jemand, der super stark ist. Und mein Charakter ist einer Gottheit jetzt nicht verpflichtet, aber sie hat schon sehr...
Auserkoren,
ja. Also sie betet ihn schon an und sie hat großen Respekt vor ihm und von allen Göttern, die es gibt, ist sie ihm am meisten zugetan. Das ist der Gott Kor. Auf jeden Fall hat sie da ihren kleinen Finger abgeschnitten, weil die Kor-Diener haben 9 Finger.
Weil 9 ist quasi auch die heilige Zahl dieser Gottheit und so verstärken sie ihre Verbindung zu.
Genau. Und weil sie das gemacht hat im Kampf, hat sie dann da nochmal einen extra Bonus bekommen. Und das ist natürlich etwas, das bleibt. Sie wird für ihr Leben lang jetzt 9 Finger haben. Aber ich fand diese Szene schon sehr cool, weil sie sehr prägend war.
Mhm. Was mit dir, Aaron? Kannst du dich an einen besonderen Pech- oder Glückswurf erinnern?
Ich kann mich an einen besonderen Glückswurf erinnern, am ehesten noch. Da wurde ein Charakter von mir quasi in seinem Zimmer überfallen, ist da gerade reingegangen, wollte ein paar Sachen zusammenkramen. Und dann hat sich die Tür geschlossen und da waren dann 2 Gauner drin. Und der eine hatte schon so ein Wurfmesser im Anschlag und das war eine gefährliche Situation. Und der Meister hat mir dann noch eine Chance gegeben. Ja, pass auf, wenn du auf einem 20-seitigen Würfel jetzt eine 1 würfelst, dann parierst du jetzt den ersten Angriff und alles ist gut. Und ich habe gewürfelt, ich habe die 1 gewürfelt, ich habe dann das Schwert vom Bett aufheben können und den Wurfdolch, der geworfen wurde, quasi mit der flachen Seite des Schwerts dann auf den Angreifer zurückschlagen können. Das war ganz cool. Aber an und für sich habe ich jetzt keine so wirklich herausstechenden Glückswürfe oder Pechwürfe so als individuelle Sachen, sondern eher so Dinge, wo die Würfel es wollen. Und was meine ich damit? Derselbe Charakter, der ist dann auf seine erste Schiffsfahrt gegangen. Die See war sehr unruhig und da hat der Meister dann gesagt, ja, würfelt mal, wie euch die Seefahrt bekommt. Da habe ich dann gepatzt. Also mein Charakter mochte die Seefahrt nicht. Und weil er auch gepatzt hatte, habe ich dann die nächsten Male immer weiter gewürfelt. Ja, wie bekommt ihr denn die nächste Seefahrt und die nächste Seefahrt etc.? Und ich habe immer schlecht gewürfelt. Und so hat es sich dann quasi ergeben, dass mein Charakter einfach nur pauschal, das ist jetzt ein Teil seines Charakters, auf See absolut untauglich ist und ihm da immer schlecht ist.
Ja, so sind die Würfel zu uns. Gemein und grausam. Wie ist das mit dir, Benny?
Ja, ich werde jetzt die Frage wieder brechen. Ich bin der Außenseiter, der die Frage nicht beantwortet. Ich kann mich vor allen Dingen an so tolle Situationen erinnern, wo man eine Entscheidung fällt und es gar nicht zu einer Würfelmöglichkeit kommt und man dann krasse, ja, Folgen auf einen dann zutreffen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass das war nicht in dieser Gruppe hier, sondern da habe ich Dungeons & Dragons gespielt und dann war so ein klassisches Dungeon-Ding, nehmen wir jetzt die linke oder die rechte Türe, wir haben dann die falsche gewählt, es gab auch überhaupt nichts, keinen Wurf, nichts, was irgendwie einem irgendeine Möglichkeit gegeben hatte, beide Türen quasi geradezu identisch Und wenn du die eine Türe öffnest, kriegst du erstmal direkt einen Feuerball ins Gesicht. Und das ist dann sowas, wo du so denkst, so, okay, es wäre schon schön gewesen, wenn es schon keinen Hinweis gibt, wenn ich dann wenigstens irgendeinen Wurf hätte machen dürfen.
Ich kann nur sagen, bei mir ist es der Klassiker gewesen. Ich habe mit meinem Charakter eine dreifach 20 gewürfelt, also wirklich einen Patzer in DSA und zwar einen ganz schlimmen Patzer, einen vollen Patzer. Das war auch, als mein Charakter versucht hat, an einem Berg hochzuklettern. Mit der Konsequenz, dass er noch nicht mal so hoch gewesen ist und dann voll auf den Kopf geflogen ist und dann da irgendwie 2-3 Wunden im Schädel hatte. Gott sei Dank hattest du, Aaron, aber einen Magier gespielt, der den Balsam beherrscht und mein Charakter dann erstmal wieder geheilt hat. Aber das hängt ihm natürlich immer noch nach, dieses, dass er nicht klettern kann und dass er da so den Abflug gemacht hat.
Der Berg war mehr oder weniger ein kleiner Felsvorsprung.
Das war ein gigantisch hoher Berg. Er ist quasi den Mount Everest hinaufgeklettert. Dann ist das passiert. Das war kein Vorsprung. Du hast das falsch im Kopf.
Ich erinnere mich aber an eine Situation, die ich unglaublich toll fand. Eigentlich schon was hämisch, weil nichts, was mir oder einem meiner Charaktere passiert ist, sondern dem Charakter von einem Mitspieler. Wir waren in so einem Dungeon und da gab's so eine Grube, die nur so ein bisschen mehr als 1 Meter breit war. Und man konnte da halt jetzt drüber springen, wenn man will. Man konnte aber auch einfach ganz normal drum rumgehen. Und es gab eigentlich keinen Grund, darüber zu springen. Und der Spieler hat sich dann einfach, weil er cool sein wollte, dafür entschieden, über die Grube drüber zu springen. Und hatte extrem hohe Chancen, dass das auch funktioniert. Wir hatten dann nämlich vorher dann auch erst nochmal genau besprochen, wie das denn ist, wie weit man denn springen kann, was er erwürfeln müsste und so. Dann hatte er daraufhin auch nochmal die Entscheidung, ob er das machen will oder nicht. Und dann hat er halt einfach schlecht gewürfelt und ist voll in diese Matschegrube reingefallen. Und es war einfach super lustig.
Ja, daran erinnere ich mich auch noch sehr gut. Das war auch ein bisschen, weil er so lange diskutiert hat, ob er es jetzt macht oder nicht, auch ein bisschen verdient. Letzte Frage aus dieser Kategorie persönliche Fragen. Was ist der absurdeste Gegenstand, den einer deiner Charaktere mit sich führt und welche Geschichte steckt dahinter?
Ja, ich habe lange über diese Frage nachgedacht.
Nein, das kannst du gar nicht, weil du kannst die Frage nicht, weil die haben wir ganz spontan jetzt gerade. Okay. Du kannst die Fragen gar nicht. Du hast da ganz nicht lange drüber nachgedacht.
Tag die neue. Ja, meine Charaktere sind da langweilig. Die haben tatsächlich nicht wirklich was Absurdes dabei. Das Übliche, was man halt so mit sich führt. Ein Drachenkarfunkel zum Beispiel und so. Aber mir ist was anderes eingefallen. Und zwar dein Charakter, Conny, den Magier Leandro, hat kürzlich eine halb verweste, verrottende Hand aus seinem Rucksack gefischt, weil ihm ja noch eingefallen ist, dass auf dieser Hand eine Schatzkarte eintätowiert wurde. Aber mein Charakter hat das nicht gewusst. Also dann da plötzlich kam es mit, wartet, ich hab da noch was. Und dann zieht er da diese Hand aus dem Rucksack, war mein Charakter und ich, weil ich es nämlich vergessen habe, auch einen kurzen Moment so schockiert, der hat einfach so eine tote Hand im Rucksack.
Ja, und das ist nicht der absurde Gegenstand, von dem ich nachher erzähle, was heißt, dass du da ein bisschen komisch bist, dass du das absurd findest. Ich finde das, und mein Charakter, vollkommen klar, dass man die Schatzkarte, die auf der Hand eines untoten Piratenkapitän war, den man um seine Hand erleichtert hat, natürlich mit sich herumträgt, bis man das Rätsel um die Schatzkarte gelöst hat. Ansonsten kann man doch den Schatz nicht finden. Außerdem war dein Charakter doch sogar dabei, als ich dem die Hand abgehackt habe.
Mit Valkyr?
Ja, na klar.
Ich dachte, das wäre Fajon gewesen.
Nein.
Ja, man sieht, mein Gedächtnis hat Lücken.
Aaron, was ist der absurdeste Gegenstand?
Ähnlich wie Steffi, glaube ich, haben meine Charaktere im Großen und Ganzen keine absurden Gegenstände bei sich. Bei mir auch nochmal ein bisschen, um was von weiter vorne aufzugreifen, weil ich ja effektive Charaktere spielen möchte. Wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, vielleicht könnte man einen mechanischen Vogel zählen, den einer meiner Monster of the Week Charaktere gefunden hat. Vielleicht einfach, weil wir nicht wissen, was der Vogel genau macht. Mein Monster of the Week Charakter ist selbst ein Konstrukt, also ein Automaton, ein mechanisches Wesen und hat den Vogel dann vor Missbrauch von einem Feind nach dem Kampf gegen den Feind aufgenommen und will ihm ein besseres Leben ermöglichen oder ein besseres mechanisches Dasein oder vielleicht ist er auch gar nicht so beseelt, wie mein Charakter beseelt ist. Von daher, das ist vielleicht der merkwürdigste Gegenstand, den ich da im Moment habe.
Was bei dir, Benny?
Was bei mir der merkwürdigste Gegenstand? Der merkwürdigste Gegenstand ist zustande gekommen, weil die anderen Mitspieler sich über mich lustig gemacht haben und dann war die Sache dann so. Und zwar, wir haben das John Sinclair Rollenspiel gespielt und mein Charakter war eine Polizistin, die da auch für Scotland Yard gearbeitet hat. Und wir haben dann in einem Ort Leute befragt und weil ich den Charakter an einen DSA-Charakter angelehnt hatte, rein optisch, Namen und so Sachen geändert, Persönlichkeit sehr ähnlich dann auch und so, der eigentlich einen kleinen Drachen dabei hat, habe ich mich dazu entschieden, dass wenn wir mit den Kindern da sprechen, dass der Charakter eine Drachenhandpuppe hinten im Kofferraum hat. Weil bei John Sinclair kann man auch diese 1-AP-Dinger aus dem Hut zaubern, die man vorher nie erwähnt hat an Gegenständen. Und das fanden dann alle so lustig, die Vorstellung, dass das nur so eine Socke mit so aufgeklebten Augen ist. Und dann war es dann am Ende eine Socke mit nur aufgeklebten Augen.
Mein absurder Gegenstand ist ein Gürtel, den einer meiner Charaktere von einem Kobold bekommen hat. Dieser Gürtel ist potthässlich und sieht eher aus wie so ein Wrestling-Gürtel. Und ja, als er den geschenkt bekommen hat, hat er den auch angezogen. Und da war ein Zauber drauf, der einem die Hose auszieht. Man zieht also quasi den Gürtel an und dann verliert man seine Hose. Hat auch nur einmal funktioniert. Also mein Charakter hat das angezogen, hat seine Hose verloren. Aber er hat den Gürtel, der potthässlich ist, kein Artefakt mehr ist, niemand mehr die Hose auszieht, hat aber immer noch dabei. Das ist der absurdeste Gegenstand, den mein Charakter immer noch mit sich führt. Und mit diesen Absurditäten gehen wir rüber zu dem nächsten Kategorie, nämlich Spielleiter und Spielerträume. Steffi, gibt es eine Szene, die du immer mal erleben wolltest im Rollenspiel, aber nie konntest?
Oh, schwierig. Also, weil wir sehr vielfältig spielen und sehr viele Systeme schon gespielt haben, fällt mir jetzt nur eine Szene ein, die ich gerne mal erleben würde, wenn es sich irgendwann ergibt. Ich würde gerne mal einem super Bösewicht einfach mal zuvorkommen. Also ich würde dem gerne mal den Endschlag versetzen. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass ich dieses Glück schon mal hatte. Aber wir hatten schon sehr viele Bösewichte, die wirklich böse waren und die nervig waren. Aber ich hatte nie das Glück, dass ich der Erste oder der Letzte war, der dann nochmal, doch der Erste schon, der Letzte war, der mal da so richtig nochmal eins draufhauen konnte und dann war die Sache beendet. Das würde ich gerne mal erleben.
Also du möchtest gerne den Abstauberkill, wie wir es so schön nennen.
Ja.
Alles klar. Benni, notieren. Wir halten uns beim nächsten Schurken zurück.
So war das nicht gemeint.
Außer dem Killstil hieß ja, dass sie davor nicht beigetragen hat.
Ja, okay, Argument.
Ich mache mal weiter. Was für eine Szene würde ich immer mal erleben wollen? Ich glaube, es wäre interessant, ich wüsste aber nicht, bei welchem Charakter ich das schon erlauben würde von mir, einfach mal dieses, okay, ich habe meinen Beitrag geleistet für das Wohl der Welt. Ich bin jetzt so viel auf Abenteuer gewesen, ich gehe jetzt in den Ruhestand und ziehe mich in meine Hütte zurück oder auf meine Burg oder je nachdem, welcher Charakter das jetzt ist, mache meine Studien im Magierturm oder sowas und bin jetzt fertig als dieser Charakter. Das würde ich gerne mal erleben, aber wie gesagt, ich weiß nicht, welchem Charakter ich das bis jetzt erlauben würde.
Also du möchtest quasi dieses, ich schicke meinen Charakter in Rente, in das schöne Ableben, also Nachleben jenseits des Heldentums.
Genau, irgendwie diese Quittung von wegen, ich habe meinen Beitrag geleistet und alles ist jetzt irgendwie besser, als es vorher war oder zumindest nicht schlimmer. Und jetzt gibt es die nächste Generation, die nach mir dann weitermacht.
Mhm. Ich träume immer noch davon, ich habe das schon mal probiert, aber ich möchte unbedingt nochmal so eine Szene erleben, wo ich vielleicht auch Spieler bin und nicht Spielleiter, wo Like a Prayer aus dem Deadpool-Film 3 drin vorkommt, auch so eine große epische Endszene. Ich habe es ja probiert in unserer Monster of the Week Märchenrunde, das ein bisschen mit reinzubringen, davon träume ich immer noch.
Ja, ist immer schwierig, dass die Musik dann genau passend kommt und dann man auch wirklich in dem Moment, wo die Musik sich abspielt, dann auch das Gefühl entwickelt, dass jetzt gerade was Großes kommt und die Musik dann nicht so zu dem Brecher wird, der dafür sorgt, dass es jetzt albern wird.
Deshalb ist es ein Traum.
Ja, also ich habe ein Abenteuer, wofür ich mir den Song extra beiseite gelegt habe für eine Szene, aber die ist erst ganz am Ende des Abenteuers. Mal gucken, wie lange es dauert, bis wir da überhaupt hinkommen.
Es könnten die Drachenchroniken sein. Und weil wir Ende des Jahres ja nur vor dem Finale des letzten Kapitels stehen, könnte es Ende des Jahres...
Nein, es ist blutige See.
Okay, ich bin gespannt. Hast du denn jetzt irgendeine Szene?
Eine Szene, die ich erleben möchte? Okay. Nee, ich glaube, ich habe einfach schon alles Mögliche erlebt.
Gut, ein zufriedener Spieler und Spielleiter. Wer von euch hat denn ein Abenteuer- oder Setting-Konzept im Kopf, das er gerne mal in die Welt hinausbringen möchte?
Ich spiele jetzt schon etwas länger mit dem Gedanken, habe aber keine Zeit dafür gehabt, mich da noch näher mit zu beschäftigen, das XCOM-Setting irgendwie umzusetzen als Rollenspiel. Umzusetzen klingt jetzt sehr ambitioniert. Ich glaube, viele von euren Zuhörern wissen vielleicht, was XCOM ist. Ich umreiße es nochmal ganz kurz. Das ist eine Computerspielserie. Da geht es im Prinzip darum, Aliens beginnen oder haben vielleicht schon begonnen, auf die Erde zu kommen, die Menschheit zu unterwandern, Leute zu entführen, ihre eigene Agenda durchzubringen. Und man selbst ist eben Teil der XCOM-Spezialeinheit, die dann dafür Sorge tragen muss, UFOs abzuschießen, die Alien-Bedrohung einzudämmen, Technologien zu lernen von dem, was die Aliens so mitgebracht haben und dann sich gegen diesen Angriff zu stemmen, um dann irgendwann zurückzuschlagen und die Bedrohung endgültig zu besiegen. Das könnte ein ganz gutes, ein ganz interessantes Setting sein in meinen Augen. Ich weiß nur nicht, ob es wirklich dann für ein Rollenspiel per se gut wäre oder vielleicht eher so für ein Brettspiel in Richtung Gloomhaven oder so etwas, dass man das da dann einbauen würde. Wenn ich es als Rollenspiel machen würde, würde ich wahrscheinlich ganz grob auf den Warhammer 40k Rollenspielregeln aufsetzen.
Mhm. Hat noch jemand was?
Ich habe erstmal noch eine Rückfrage und zwar, das heißt im Grunde, das Setting von XCOM ist jetzt klein gebrochen Power Rangers, ne? Es gibt die böse Hexe auf dem Mond, die dann die Aliens runterschickt und ihr kämpft dann mit Megazords gegen die.
Megazords sind noch nicht aufgetaucht, nein, aber so prinzipiell kann man das Setting wahrscheinlich schon übertragen, ja.
Das wäre dann quasi die japanische Variante von dem XCOM-Setting. Damit man Mishas dann noch voll drin hat.
Mir schwebt ein Setting im Kopf rum, das wir alle gemeinsam mal ausgetüftelt, aber nie gespielt haben. Das wäre etwas, das ich gerne mal erleben würde. Und zwar haben wir mit den Fate-Regeln Drachenreiter erstellt und die dazugehörigen Drachen und haben uns aber dann überlegt, weil es ja dumm, also nicht dumm, aber vielleicht ein bisschen langweilig ist, wenn man seinen Charakter und den passenden Drachen dazu spielt, sondern sich überlegt, dass jeder von uns den Drachen des anderen übernimmt, weil es das spannender macht. Das ganze Setting hatten wir aufgeschrieben, ausgedacht, aber wir sind leider nie dazu gekommen, es zu spielen.
Ja, das stimmt. Mir schwebt ein Rollenspiel im Kopf herum, wo man Götter spielt, deren Aufgabe darin besteht, dass sie möglichst viele Anhänger für sich finden, weil man als Gott mächtiger wird, umso mehr Anhänger man hat. Das finde ich, glaube ich, ganz interessant, dass man eben auf dieser höheren Ebene dann ist und dann mit anderen Göttern Konflikte hat und Menschen nur so die sind, die du brauchst, damit die dich anbeten, damit du mehr Power bekommst. Das finde ich ganz cool.
Ich weiß, dass ich mal eine Liste begonnen habe mit verschiedenen Settings, damit ich die nicht vergesse. Ich habe es jetzt wieder mal überhaupt nicht im Kopf. Einige Sachen habe ich da auch inzwischen schon von umgesetzt. Ich habe mal mit Conny und Aaron Sonic gespielt am Spieltisch.
Das war geil.
Ja, war schon was anderes und hat Spaß gemacht, ja.
Und das ist auch bei vielen anderen Sachen, wenn es irgendwie eine Serie, einen Film, irgendwas gibt, was mir gut gefällt oder so, dann finde ich das auch manchmal so interessant, dass ich sage so, okay, das würde ich jetzt gerne als Rollenspiel-Setting erleben. Und manchmal ist es auch sogar so, dass ich dann sage, es wäre noch cooler, wenn das Kindliche aus dem Ganzen so ein bisschen rausgenommen wird und die ganze Sache dann noch ein bisschen ernster ist. So habe ich nämlich zum Beispiel, wer das noch kennt, gab es früher von Lego die Reihe Bionicle, wo man so Roboter hatte, die verschiedenen Elementen zugeordnet waren, in verschiedenen bunten Farben. Und da gab es dann auch später Serien und Filme und sowas zu. Und die hatten so Masken der Macht, die dann anziehen und denen dann so besondere Fähigkeiten geben. Und dann bin ich hingegangen an einem Silvesterabend und habe zu meiner Runde gesagt, so, hier, ich habe diese Plättchen, zieht mal alle. Darüber wird euer Element bestimmt. Und der ganze Hintergrund und das alles basierte auf diesem Lego. Aber ich habe das Lego ganz rausgenommen und das in realistisches, modernes Setting mit Geistern und so weiter gesetzt. Und da gab es genauso Masken, die man dann erbeuten hätte können. Wir haben es nicht sehr ausgiebig dann letzten Endes gespielt, aber mal auf jeden Fall so angetestet. Und ich glaube, es hatte auch allen Spaß gemacht.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen der Nachteil, wenn wir so viele Systeme spielen. Manche bleiben dann auch einfach länger liegen.
Das stimmt. Gibt es denn jemanden, egal ob berühmt, fiktiv, verstorben oder real, mit dem ihr mal gerne Rollenspiel machen würdet?
Ich schnapp mir mal wieder das Mikro und fange gleich gierig an. Ich würde, glaube ich, mal gerne so einen Tag oder eine Kampagne oder was weiß ich, wie viel sich ergeben würde, mit den Critical Role-Leuten spielen. Also Matt Mercer, Meistertat und die anderen sitzen dann auch alle mit. Ich wäre sehr interessiert daran, wie ich als Mitspieler deren Spielgefühl wahrnehme und generell, wie das dann alles ablaufen würde.
Mhm, gute Antwort.
Ja, ich bin da ein bisschen überfordert mit der Frage, weil ich spiele am liebsten mit euch.
Oh.
Aber um trotzdem jemanden in den Raum zu werfen, habe ich mir Johnny Depp ausgesucht, weil ich mag seine persönliche Art sehr. Wie er Charaktere in Filmen verkörpert, finde ich halt sehr, sehr stark. Und es würde mich interessieren, was er spielen würde, wenn er die Wahl hätte, was er spielen möchte und wie er das rüberbringt.
Okay, gute Antwort. Was mit dir, Benni?
Also, aufgrund dieses Podcasts, mein absoluter Liebling wäre ein fliegendes Meerschweinchen.
Okay.
Ist das legitim? Oder muss ich noch jemanden nennen?
Nee, du musst noch jemanden nennen.
Okay, ich muss noch jemanden nennen. Das Erste, was mir einfällt, ich würde Machiavelli, der ja bekannt ist durch sein Der Fürst, das er geschrieben hat, wie man als Herrscher Leute kontrollieren kann und so, wie der in einem Rollenspiel-Setting, das so etwas politisch orientiert ist, sich geben würde. Das fände ich interessant.
Und ich würde gerne mit meinen Rollenspielcharakteren Rollenspiel machen. Das fände ich, glaube ich, auch sehr witzig, wie die dann wieder Charaktere verkörpern. Das fände ich witzig. Ja, sehr gut. Gibt es denn noch ein existierendes Rollenspielsystem, was ihr gerne mal ausprobieren würdet, von dem ihr schon gehört habt, wo ihr aber bisher noch nicht die Gelegenheit hattet, das mal wirklich zu spielen?
Mir fallen da direkt ein paar ein, einfach weil ich immer interessiert bin, die Settings mal so ein bisschen tiefgreifender zu erleben, zu sehen, wo die Regelmechanismen anders sind und so. Ja, einfach mehr und mehr Rollenspiele kennenzulernen. Um da mal ein paar Beispiele zu nennen, Splittermond fällt mir ein, Orkborg hat auch einfach ein interessantes Design vom Buchdesign, stelle ich mir auch sehr lustig vor. Ja, mehr fällt mir jetzt spontan gerade schon gar nicht mehr ein. Aber es gibt noch viele andere.
Wie sieht das bei euch anderen aus? Habt ihr da was auf der Liste?
Ich habe etwas, das ich kürzlich von euch geschenkt bekommen habe. Ich bin im Internet drauf gestoßen, weil ich nach Geschenken gesucht habe für euch und habe euch davon erzählt und gesagt, oh, das ist ein System, das ich gerne mal meistern möchte. An der Stelle, ich meistere nicht sehr viel. Es muss mir halt auch Spaß machen. Gewisse Sets schrecken mich ein bisschen ab von den Regeln und allem. Und das heißt Die schwarzen Katzen und kommt von DSA. Und weil es mit Katzen zu tun hat und einen sehr lustigen Hintergrund hat, ist das ein System, was ich gerne mal meistern wollen würde und euch vorstellen möchte.
Das wird ja passieren.
Ja.
Ich habe im Speziellen kein System, von dem ich weiß, wo ich sagen würde, das muss ich jetzt unbedingt spielen. Ich bin sehr gespannt darauf, was immer dann auf den Tisch kommt, um das mal auszuprobieren. Die Bitte wäre nur, dass es nicht so eine Phase ist, wo dann wieder ganz, 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 ganz viele neue Systeme angefangen werden und dann ganz, ganz viele neue Charaktere gemacht werden. Dann ist die Kreativität manchmal nicht da. Was ich ganz gerne noch mehr machen würde, was wir aber auch schon gespielt haben, ist was im Cyberpunk-Setting. Also sei es jetzt Cyberpunk oder sei es Shadowrun oder vielleicht gibt es auch andere Systeme, die so diese Ästhetik von Cyberpunk haben. Und die wir jetzt vielleicht noch nicht kennen, irgendwie finde ich das Setting interessant. Und ja, würde da gerne auch noch viel mehr drin erleben.
Mhm. Ich weiß, dass Benny mal darüber nachgedacht hat, Shadowrun als PPTA, also die Welt von Shadowrun zu übernehmen, aber zu einem PPTA zu machen. Weiß nicht, wie weit er da mittlerweile ist. Also um da deinen Wunsch auch schon mal zu sagen, dass der eventuell eine Zukunft hat.
Also tatsächlich bin ich da schon relativ weit fortgeschritten, was das angeht. Müsste man ausprobieren, was eventuell verbessert werden müsste und was nicht. Die Sache ist, wir hatten alle Spaß auf jeden Fall mit Shadowrun, aber wir fanden die Charakterbögen alle absolut grässlich. Und es war auch einfach immer diese Vielzahl von Ausrüstung, die einem hier und da noch Bonuswürfel gibt und dies und jenes. Auf der einen Seite ist das schön so für dieses modulare Bauen von Dingen, dass man zum Beispiel nicht einfach nur, ich habe Waffe XY, sondern du hast dann eine Waffe und dann kannst du in allen möglichen Richtungen irgendwie noch aufrüsten oder umbauen und damit irgendwie was machen. Das kann nett sein von diesem Bausystem, aber es ist so für die Übersicht und fürs flüssige Spielen teilweise kontraproduktiv.
Ja, das stimmt. Also Shadowrun hat mir viel Spaß gemacht, aber es war schon sehr viel Micromanagement, ob jetzt jemand durch seine Kontaktlinsen oder durch seine Rasse oder durch seine Augen, die er sich kybernetisch hat verbessern lassen, dann Nachtsicht hat oder sowas. Das ja, ist sehr viel drumherum gewesen. Von daher bin ich mal dann gespannt und das wäre dann ein Rollenspielsystem, von dem ich jetzt gehört habe, was ich dann mal ausprobieren wollen würde, das Cyberpunk-Setting in PPTA.
Bei mir ist es, ich habe das Rollenspiel auch da, habe es aber noch nicht gelesen. Ich würde mal gerne Ten Candles spielen, weil das ja sehr dramatisch, horrorlastig und intensiv sein soll. Ich würde mal gerne wissen, wie ich darauf reagiere, einfach so als Selbstversuch. Das würde ich mal gerne spielen. Und ich würde gerne mal von der World of Darkness, gibt es ja nicht nur Werwölfe und Vampire, sondern auch Magier. Und das haben wir noch nie gespielt. Das würde mich auch mal interessieren, weil der da das Magiesystem auch irgendwie sehr, du manipulierst, glaube ich, soweit ich das weiß, die Realität dann auch extrem und so. Das würde mich da auch mal interessieren, wie das dann da funktioniert. Genau, das sind so bei mir die zwei Sachen. Und wahrscheinlich noch tausend andere Sachen. Genau. Noch die letzte Frage dieser Kategorie, die uns sehr viel über euch als Menschen verraten wird, nämlich, wenn du eine eigene Würfelreihe designen würdest, wie würde die aussehen?
Ich fange mal an, weil ich keine ganz konkrete Antwort auf diese Frage habe. Ich denke, ich würde mir ein Setting hernehmen, für das ich diese Würfelreihe designe. Also sei es zum Beispiel Cyberpunk oder sei es dann ein Fantasy-Setting und so weiter und so fort. Und würde dann die Würfel entweder sehr futuristisch designen oder vielleicht etwas steampunkig oder mit sehr viel Fantasy-Ornamentik. Genau, für mich wären es, glaube ich, eher schlichte Würfel, jetzt so flüssig Kristallkernwürfel, bla, was es da nicht alles auf Spielemessen und in Würfelshops gibt. Die sind sehr cool. Jetzt gerade würde ich aber nicht sagen, dass das mein Stil ist.
Aber was würde denn ein futuristischer Würfel für dich ausmachen? Hätte der zum Beispiel keine Punkte, sondern Striche für die Zahlen, oder?
Genau, also ich stelle mir tatsächlich so die Zahlgebung dann eher vielleicht so wie eine Digitaluhr vor oder mit irgendwie einer Systematik, die man der Zukunft zuordnen könnte. Wobei ich glaube, digital ist da schon ganz gut. Und der Rand der Würfel sollte so ein bisschen industriell aussehen.
Nee, ich weiß, wie deine Würfel aussehen würden. Das wären Holo-Würfel. Du hast dann nur so eine Scheibe, wo du drauf drückst und dann ist da so ein Holo-Würfel, der sich so dreht und dann so stehen bleibt.
Das wäre natürlich cool, ja. Das könnte man sich überlegen.
Was ist mit dir, Steffi? Was spuckt dein kreativer Kopf aus für diese Frage?
Ich habe mir was Lustiges ausgedacht. Und zwar sprachgesteuerte Würfel. Und zwar haben die tatsächlich einen Chip in sich drin, den man laden kann. Und dann kann man einfach sagen, Roll 20. Und dann rollt der Roll 20 einfach über den Tisch. Und wenn man irgendwie wütend ist, kann man sagen, Roll, 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 Roll. Und dann rollt er immer weiter.
Ah, okay, gut. Also das ist quasi nicht nur, dass es eine Anzeige ist, sondern der Würfel bewegt sich
und
springt dann selber, um zu würfeln.
Genau.
Und die Würfel, die sich nicht selbst bewegen, springen ja nicht schon häufig genug vom Tisch.
Genau. Also die haben vielleicht so ein magnetisches Feld und wissen genau, da ist ein Glas, da ist die Kante, da darf ich nicht drüber fallen. Und dann fliegt er an allem anderen so vorbei. Das wäre cool.
Okay, also Steffi möchte gerne alles, was so in selbstfahrenden Autos drin ist, dort ausbauen und in einen Würfel ein.
Next Generation.
Dann bist du auch bei den futuristischen Würfeln. Ja, bei mir ist es so, ich stehe ja total auf Steampunk. Deshalb hätte ich gerne Würfel, die ein Uhrwerk innen drin haben, das sich bewegt. Könnte man auch vielleicht überlegen, ob die dann die Punkte bewegen können oder so. Das weiß ich nicht, das müssen andere umsetzen. Ich möchte einfach nur Würfel haben, die ein Uhrwerk haben, das sich bewegt.
Also mir fallen drei Dinge ein. Erstens, das gibt es ja zu vielen Teilen auch schon, Würfel aus besonderen Materialien. Ob das jetzt irgendwelche Halbedelsteine sind, aber verschiedene Hölzer finde ich auch schon einfach interessant. Oder wenn man hingeht und sagt, okay, der ist jetzt wirklich aus Knochen geschnitzt worden oder so. Irgendwie diese unterschiedlichen Materialien, finde ich, bringen auch nochmal sehr viel Charakter irgendwie für so einen Würfel. Auch wenn er dann altert zum Beispiel und sich die Farben dieser Materialien dann so ein bisschen verändern und so. Das zweite wäre, und ich weiß nicht, warum das noch keiner gemacht hat, jeder kennt diese Autos, die, wenn sie warm sind oder kalt sind, die Farbe verändern. So. Und das möchte ich mit dem Würfel haben, dass wenn ich den jetzt lange in der Hand halte, hat er eine andere Farbe, als wenn ich den lange da einfach auf dem Tisch liegen habe, die einfach dieses Farbwechsel auf Wärme haben.
Und das dritte?
Dritte ist, und dafür werden mich alle Würfelliebhaber absolut hassen, und ich müsste dann ein eigenes System dann auch extra dazu schreiben, unmögliche Würfel. Würfel, die keine gerade Augenzahl haben, weil das... Man kann sich gar nicht vorstellen, was für eine Form die haben müssten. Das
du meinst einfach nicht 13-seitiger
Würfel? Ein 13-seitiger Würfel, 7-seitiger Würfel und so 5-seitiger.
Der Mathematiker neben dir runzelt ganz, ganz böse die Stirn.
Weil du von Augenzahlen gesprochen hattest. Ja, ich dachte schon, dass du die Seitenzahlen dann meinst, im Laufe dessen, was du gesagt hast.
Ja, wenn die benutzt wird, einfach irgendwie, wie er will.
Grundsätzlich, hahaha.
Aber der Farbwechselwürfel, der wechselt natürlich nicht nur die Farbe selbst, sondern natürlich auch die Zahl, die angezeigt wird. Und dann kannst du immer so ein bisschen, jetzt ist der Würfel aufgewärmt in meiner Hand. Jetzt sind da nur die guten Zahlen drauf.
Das ist witzig. So ein Würfel, der dann nochmal so switcht, die Augenzahl, wenn du so fertig gewürfelt hast. Dann so, oh ja, 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 es ist eine 1. Und dann ist es eine 15. Oh nein. Aber digitale Würfel können ja auch dann gehackt werden, ne? Dann werden deine Würfel gehackt und dann würfelst du noch schlecht den ganzen Abend.
Oder gut, je nachdem, wie gut dein Cyberpunk-Hacking dann ist.
Argument. Ja, sehr schön. Zum Abschluss machen wir jetzt hier noch eine kleine Blitzrunde. Für diese Blitzrunde stelle ich euch 10 Fragen. Die müsst ihr allerdings in Character beantworten. Das heißt, jeder stellt jetzt seinen Charakter vor, kriegt dann die 10 Fragen und beantwortet diese dann. Wir machen aber nicht, jeder stellt jetzt gerade seinen Charakter vor und dann stelle ich die erste Frage, sondern wir fangen jetzt einfach mit Aaron an. Du stellst uns ganz kurz den Charakter vor, den du wählst, und dann stelle ich dir die 10 Fragen und du beantwortest die ganz blitzschnell für den Charakter.
Okay, ich glaube, weil ich ihn schon ein bisschen herangezogen habe, nehme ich Graven von Weiden, meinen Kämpfer, der zum Ritter geworden ist in seiner Heldenlaufbahn, der da diesen Angriff auf seinem Zimmer da abgewehrt hat und der notorisch seekrank ist.
Sehr gut. Also es ist ein das Schwarzauge-Charakter. Er ist ein Ritter geworden im Laufe seines Lebens oder ist er als Ritter direkt schon in die Spielwelt gestartet?
Nee, er ist als Krieger in die Spielwelt gestartet, damals noch als Clubregeln. Und als ich dann weniger Club gespielt habe und mehr mit euch, habe ich ihn dann auch nach DSA 4.1 überführt, aber eben auch mit dem Krieger als Basis. Und dass er dann Ritter ist, das sind quasi seine Abenteuer-Achievements.
Und wie ist er so von seiner Persönlichkeit? Was ist er so ein Typ?
Er ist freundlich, prinzipiell. Er ist pflichtbewusst, er ist diszipliniert. Er möchte nicht unbedingt Konflikte mit Gewalt lösen, aber wenn das die Art und Weise ist, die jetzt entschieden wurde zu machen, dann steht er da auch hinter und ist auch fähig, das durchzusetzen.
Okay, sehr gut. Dann bin ich mal gespannt. Graven, jetzt kommen deine 10 Fragen. Erstens, du musst eine Prophezeiung über dich selbst erfinden. Was steht drin?
Also ohne, dass das jetzt super Prophezeiungs-Wording-mäßig klingt, vielleicht irgendwie sowas wie der Ritter, der kein Ritter war, bringt die Erlösung von Schlachten gegen das Böse, irgendwie sowas.
Okay, du findest eine Socke am Wegrand, was tust du?
Ich gucke erstmal, ob es so aussieht, dass die Socke da ist durch eine Auseinandersetzung, also ist sie blutig oder irgendwie sowas. Wenn sie das jetzt nicht ist und ich deswegen nicht auf Hab 8 sein muss, gucke ich mal, ob hier in der Nähe die Person ist, die irgendwie die Socke verloren hat. Wenn ja, gebe ich die Socke irgendwie zurück und wenn nein, dann liegt da jetzt eine Socke.
Du findest heraus, dass du eigentlich ein magisches Artefakt bist. Wozu dienst du?
Beschützen und Frieden schaffen.
Du hast einen YouTube-Kanal. Worum geht es?
Lass mich kurz mal überlegen, was gibt es denn so für YouTube ASMR eher nicht? Wie heißt das? Wie heißen diese Make-up-Sachen? Get Ready With Me oder sowas, ne? Dann hätte er einen Get Ready With Me für Schwertpflege und Rüstung anlegen.
Sehr gut. Ein unsichtbares fliegendes Meerschweinchen begleitet dich. Wie nennst du es?
Da Graven damit nichts anfangen kann, nennt er es Plagegeist.
Okay, du musst immer einen Hut tragen. Wie sieht er aus?
Das wäre einfach ein Militärbaret, also vielleicht auch, um da etwas zu verdecken, dass seine Haare vielleicht gelitten haben, weil er die ganze Zeit so eine Haube und Helm trägt oder so. Aber ja, wäre jetzt das, was mir am ehesten einfällt.
Du eröffnest eine Bar. Wie heißt sie und was macht sie besonders?
Also Graven ist ein DSA-Charakter. Graven von Weiden heißt er, weil er in Weiden zum Ritter geschlagen wurde und dort auch quasi, ich sag mal, seinen Sitz hat. In Weiden gibt es viele Kühe. Von daher macht er wahrscheinlich eine Bar auf, entweder eine Milchbar oder eine Bar, wo es Cocktails gibt, die irgendwie Milch- oder Sahne basiert sind. Irgendwie sowas vom Namen her wie Kriegers Kuh-Cocktails oder so.
Du darfst ein Geräusch in der Welt verbieten. Welches?
Das Geräusch von stürmischer See.
Was wäre dein Catchphrase?
Gib auf, letzte Chance.
Du bist einen ganzen Tag lang unsichtbar. Was tust du?
Wahrscheinlich würde ich meine Verwaltungstätigkeiten machen, damit die endlich mal erledigt werden und ich nicht mal von irgendwelchen Bittstellern auf Abenteuer gerufen werde.
Sehr gut. Sehr gut. Gehen wir gleich weiter. Steffi, stell uns deinen Charakter vor.
Ich habe mich für Sariel entschieden. Das ist ein Charakter aus unserer Monster of the Week-Runde, Aachener Gruppe. Sariel ist ein Schutzengel für Kinder.
Gewesen. Ja, genau. Ja. Der hat die The Divine-Rolle. Okay, sehr gut. Was ist Sariel so vom Typ? Wie ist er so vom Charakter? Was ist ihm ein bisschen wichtig vielleicht auch? Erzähl mal was zu ihm.
Ihm ist es wichtig, dass Dinge im Gleichgewicht sind, natürlich in friedlicher Natur. Er mag Frieden, er mag Freundlichkeit und versucht die Sachen auch sehr freundlich und sehr sanft zu regeln. Mittlerweile ist er ein bisschen erfahrener, aber ganz am Anfang war er sehr naiv. Er hat viele Dinge nicht verstanden, warum sie so sind, wie sie sind. Und warum gewisse Menschen Dinge tun, die für ihn völlig seltsam sind. Zum Beispiel Schuhe binden. Das war für ihn schon ein bisschen seltsam.
Okay, gut. Du musst eine Prophezeiung über dich selbst erfinden. Was steht drin?
Ich glaube, das wäre ziemlich einfach. Ich glaube, es würde sowas drinstehen wie aus klein wird groß, aus groß klein, aus Gold wird weiß und aus weiß wird Gold.
Okay. Du findest eine Socke am Wegesrand. Was tust du?
Er gibt sie bei der Polizei ab.
Ja, kann man machen. Du findest heraus, dass du eigentlich ein magisches Artefakt bist. Wozu dienst du?
Er dient dazu, einen Augenblick Glück zu spenden, damit die Menschen freundlicher werden.
Okay, und du hast einen eigenen YouTube-Kanal. Worum geht es?
Er lernt Kochen für Anfänger.
Also beobachten wir ihn dabei, wie er
versucht
zu kochen. Sehr schön. Ein unsichtbares fliegendes Meerschweinchen begleitet dich. Wie nennst du es?
Aura.
Warum?
Weil man es nicht spüren kann und es so ist, wie man es bei Menschen kennt. Wenn man in der Nähe ist, hat man so eine Aura. Es ist eine schöne Aura, fühlt man sich wohl. Es ist keine gute Aura, es ist nicht toll.
Okay, du musst immer einen Hut tragen. Wie sieht er aus?
Das ist ein Chappy. Und zwar ein hellblaues, weil hellblau seine Lieblingsfarbe ist. Und da haben alle seine Freunde unterschrieben.
Du eröffnest eine Bar. Wie heißt sie und was macht sie besonders?
Die Bar heißt Wolkenschirmchen und da serviert er coole Drinks mit lustigen Sachen drin.
Was wären das zum Beispiel für lustige Sachen?
Naja, weil er eigentlich gar nicht kochen kann, schmeißt er alles Mögliche rein, was lustig aussieht, wie zum Beispiel ein geschnitztes Würstchen oder, keine Ahnung, ein Spielzeug für Kinder, weil er denkt, das macht ihnen Spaß.
Zum Glück ist es keine amerikanische Bar, das wäre dann gleich verboten.
Das stimmt, wie gut, dass wir in Deutschland spielen. Du darfst ein Geräusch in der Welt verbieten, welches?
Das ist das Kratzen von Kreide auf Wandtafeln.
Was wäre deine Catchphrase?
Was ist?
Und? Du bist einen ganzen Tag lang unsichtbar, was tust du?
Er wird natürlich Kinder auf einem Kinderspielplatz beschützen.
Sehr gut.
Gut, dass du beschützen und nicht beobachten gesagt hast.
Ja, es wäre unheimlich.
Ja. Benni, für welchen Charakter hast du dich entschieden?
Ich habe mich für Leon Krämer entschieden. Warte, ich hole mal gerade rüber. Hi Sariel, was machst du hier? Warum sind wir hier? Warum hast du mich hierher gesteppt?
Wir sind in einem Podcast. Wir müssen Michael überraschen.
Okay. Worum geht dieser Podcast? Ist das irgendwie so Eigenwerbung? irgendwas?
Das wird
Religiöses.
Unsere liebe Conny erklären.
Es geht darum, dass du mir ein paar Fragen beantwortest, aber erstmal müssen wir mehr über deine Person erfahren, Leon. Wer bist du? Woher kommst du?
Ja, ich war ein ganz normaler Typ und dann ist Scheiße passiert und jetzt wohne ich in einer reichen Villa und das könnte cool sein, aber wir haben ständig mit Monstern zu tun und müssen die jagen und fertig machen, bevor alles noch schlimmer wird.
Du musst eine Prophezeiung über dich selbst erfinden. Was steht drin?
Okay, also so ganz genau kann ich es nicht sagen, aber sie hätte auf jeden Fall den Endsatz und dann lebten sie glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage.
Du findest eine Socke am Wegesrand. Was tust du?
Vorbeigehen. Also ganz ernsthaft, hallo? Socke.
Du findest heraus, dass du eigentlich ein magisches Artefakt bist. Wozu dienst du?
Ja, ich hatte ja vorher mal ein Leben. Der ein oder andere kennt vielleicht noch Monkey Island. Ich wäre dann so ein bisschen wie Murray. Ich wäre so ein Schädel, den ihr mit euch rumtragen könnt. Und ich würde so tun, als wäre ich für irgendwas Nutze, aber eigentlich bin ich das überhaupt nicht und mache mich die ganze Zeit über euch lustig, dass ihr mich durch die Gegend schleppt und denkt, dass das irgendeinen Sinn ergibt, was ich euch sage.
Du hast einen YouTube-Kanal, worum geht es?
Also ums Geld verdienen würde es gehen. Du willst die ganze Zeit herausfinden, worum dieser YouTube-Kanal geht, aber es wird ständig wieder irgendeine Werbung reingeschaltet. Aber du wirst gelockt immer wieder mit und jetzt gleich erfahren sie wie und dann kommt die nächste Werbung.
Ein unsichtbares fliegendes Meerschweinchen begleitet dich. Wie nennst du es?
Das kommt drauf an, ob ich es mag oder nicht.
Du magst es.
Ich mag es, okay. Es wäre leichter gewesen, wenn du gesagt hättest, du magst es nicht.
Du magst es nicht?
Dann würde ich es auf jeden Fall Ismach nennen.
Du musst immer einen Hut tragen. Wie sieht er aus?
Okay, ja, ich bin nicht so ganz der Huttyp. Ich würde dann wahrscheinlich einen Zylinder wählen.
Du eröffnest eine Bar. Wie heißt sie und was macht sie besonders?
Die Bar wird Boden des Glases heißen und am Boden jedes Glases steht irgendein Spruch.
Eine Weisheit?
Nein, eher so ein Glückskeksspruch.
Und wenn du dann bis dich runtergetrunken hast, dann?
Genau, dann kannst du den lesen.
Okay. Du darfst ein Geräusch in der Welt verbieten. Welches?
Das Gejammer von Michael.
Was wäre dein Catchphrase?
Schwierige Sache. Es gibt ganz viele. Ich würde Hasta la vista Schweinebacke auf jeden Fall stehlen, aber das gibt's ja schon.
Du bist einen ganzen Tag lang unsichtbar. Was tust du?
Das kommt drauf an, was gerade wieder ansteht. Höchstwahrscheinlich irgendwelche Monster verfolgen, ausspionieren.
Sehr gut.
Kommen wir zu dir, Conny. Ich glaube, wir kehren in die Welt von DSA zurück.
Auf jeden Fall. Ich habe mich für meinen Schwertgesellen Hannibal von Korthago entschieden, den ich extra Korthago genannt habe, beziehungsweise extra Hannibal von Korthago, um bei den schlechten Wortwitzen zu bleiben, die DSA auch selber immer gerne macht.
Aber so viel hat er gar nicht mit diesem Hannibal zu tun, ne?
Nein, überhaupt nicht, nur den
Namen. Du bist halt eigentlich mehr so der Hannibal-Lecter.
Nein! Hannibal ist dafür geboren, ein Held zu werden. Und war schon immer selbst so überzeugt von sich, dass er ein Held werden wird, dass das gar nicht anders funktioniert hat. Sein Wille hat einfach die Realität gebeugt, dass er sein Ziel erreicht hat.
Du hast ein ganz wichtiges Detail vergessen, denn er kommt auch aus Weiden.
Er kommt auch aus Weiden, das ist wichtig, tatsächlich.
Okay, machen wir die 10 Fragen. Du musst eine Prophezeiung über dich selbst erfinden, was steht drin?
Ja, ich muss gar keine Prophezeiung über mich selber finden, denn ich kann prophezeien. Das heißt, ich muss das nicht erfinden und ist auf jeden Fall gesagt, dass ich ein großer Held werde, was auch schon wahr geworden ist.
Du findest eine Socke am Wegesrand. Was tust du?
Ja, ich mache das so wie Graven. Ich gucke mir die Socke an, um erstmal zu entscheiden, ob da noch ein Fuß drin ist oder etwas in der Art oder jemand in der Nähe ist, der Hilfe braucht. Und sollte dem aber nicht so sein, dann würde ich sie liegen lassen.
So, jetzt gehen wir mal davon aus, in der Socke ist tatsächlich etwas. So, kannst aber von außen nicht fühlen, was ist. Greifst du in die Socke rein?
Nein. Ich packe die Socke oben an der Spitze und schüttel die, bis das rausfällt, was da drin ist.
Kluge Wahl.
Danke.
Du findest heraus, dass du eigentlich ein magisches Artefakt bist. Wozu dienst du?
Motivation. Ich bringe andere dazu, Heldentaten zu begehen.
Achso, ich dachte, du wärst ein ganz spezielles Raya-Artefakt.
Nein.
Weil alle Frauen das lieben würden. Okay. Viertens, du hast einen YouTube-Kanal. Worum geht es?
Ich weiß sogar den Namen. Der Name ist Hannibals Heldenakademie. Und es geht darum, dass ich die Leute mit auf meine Heldentaten bringe, um sie zu inspirieren und ihnen zu zeigen, wie man ein richtiger Held wird.
Das heißt, so irgendwann mitten in der Schlacht hält so sein Handy so hoch und sagt, wir sind hier gerade in der Schlacht von Weiden und bla bla und so. Und
nicht so leidend wie du, ja, das gerade gemacht hast, sondern episch und heroisch, aber genauso.
Ah, okay.
Ja.
Ein unsichtbares fliegendes Meerschweinchen begleitet dich. Wie nennst du es?
Geron. In Erinnerung an den großen Geron, den ersten aventurischen Helden.
Ist es einhändig?
Vermutlich.
Mhm.
Es hat so eine Bärenpranke.
Wahrscheinlich. Du musst immer einen Hut tragen. Wie sieht er aus?
Es ist ein Cowboy-Hut. Weiden. Wir haben so viele Kühe. Wir sind da eigentlich alle Cowboys. Deshalb ist es ein Cowboy-Hut.
Ja. Du eröffnest eine Bar. Wie heißt sie und was macht sie besonders?
Sie heißt Heldenschmiede und es befinden sich ganz viele besondere Gegenstände dort. Schwerter von Helden, Schilde von Helden und sowas alles. Und man kommt da rein und bekommt auch immer Hinweise darauf, wie man ein echter Held wird und findet da immer einen Helden, der da sitzt und trinkt.
Und es gibt natürlich nur echte Weidener Kuhmilch.
Absolut, mit Honig.
Du darfst ein Geräusch in der Welt verbieten, welches?
Da bin ich bei Sariel. Ich verbiete auf jeden Fall das Geräusch von Metallbesteck auf Tellern. Dieses.
Was wäre deine Catchphrase?
Rat mal. Zeit für Heldentaten.
Okay. Ja, da hätte ich drauf kommen können. Gut, dass ich nicht bin. Wird sofort wieder vergessen. Das wirkt echt albern.
Nicht in der richtigen Situation.
So. Du bist einen ganzen Tag lang unsichtbar. Was tust du?
Ich würde schon auch durch Zorgern mal spazieren und mal gucken, wie die Leute sich verhalten, wenn sie denken, dass man sie nicht sieht. So, ich würde denen jetzt nicht hinterher spannen in ihren Häusern, das interessiert mich nicht, aber mal so.
Und du würdest dich vor den ganzen Verehrerinnen erholen.
Auf jeden Fall. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Damit schließen wir unsere heutige Episode. Es war wirklich ein Vergnügen. Danke, dass ihr das mitgemacht habt.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben euch zu danken.
Ja, an meiner Stelle auch. Vielen lieben Dank.
Damit beenden wir auch schon Folge 10 im Zeichen der Freundschaft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid kreativ inspiriert und motiviert. Ich werde jetzt erstmal kochen gehen. Oder eher gesagt, ich schaue, wie die anderen kochen und tue so, als würde ich helfen.
Also alles wie immer.
Genau.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Schick uns deine Einsendung an würfel.veteranen@gmail.com. Das Ü aus Würfel wird dabei zu einem UE. Schreib uns dazu, mit welchem Pseudonym und welchem Pronomen du in unserem Podcast angesprochen werden möchtest. Füge deiner Mail außerdem eine kurze Notiz an, dass wir deine Einsendung auch wirklich öffentlich vorlesen dürfen. Wir freuen uns sehr über deine Teilnahme. Empfehle uns aber auch gerne weiter, wenn dir diese Folge gefallen hat. Abonniere unseren Podcast und lass einen Kommentar da. Du findest uns zudem auf Instagram unter Würfelveteranen, alles klein, alles zusammen und das Ü wird auch wieder zu einem UE. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Würfelveteranen.